Wir sprechen heute mit Ingo, geboren 1976 in Imbüren. Und das wissen jetzt, also wissen ja eh alle, mit wem wir sprechen, das kündigen wir immer auch an. Aber die allermeisten Menschen, die das hier hören werden, wissen, dass Ingo schon seit gefühlten 385 Jahren in einer Band namens Donuts spielt. Und das ist eigentlich Grund genug. Aber Claude hat auch noch was zu sagen.
Ja, also ich möchte noch mal was ergänzen, und zwar, warum wir heute mit Ingo sprechen. Also Ingo ist ja nicht nur bei den Donuts, er hat noch zwei andere Bands und macht so dies, das. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und wir sprechen heute mit Ingo, weil wir dahinter kommen wollen, wo er die Energie hernimmt, um so beeindruckend viele Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und wir wollen außerdem auch herausfinden, ob er auch mal mit sich hadert oder ob er stets positiv denkt und ausgeglichen und freundlich ist, wie es zumindest den Eindruck macht. Und wir wollen auch mal schauen, ob wir irgendwas über ihn in Erfahrung bringen können, was uns überrascht.
Hi, Ingo. Das würde mich dann auch überraschen. Schön, dass ich da sein darf. Hallo ihr beiden. Danke, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Und was für eine unchristliche Uhrzeit eigentlich für so einen Podcast. Ich bin das mittlerweile gewohnt, dass eigentlich alle immer so über Mittag Podcasts aufnehmen. Und hier knattert das Ganze erst ab 21 Uhr abends los. What gives, ey?
Ja, ey, aber ist so Kinder- und Vollzeitarbeitskompatibel ist das halt, ne? Sind ja nicht alles, sind nicht alles so professionelle Rockstars wie du. Wir müssen das am Feierabend machen.
Ja, ach, leidlich. Also ich meine,
kennst du nicht mehr.
Ja, naja, doch, in gewisser Weise schon, aber ich freue mich ja, dass es zumindest 21 und nicht 20 Uhr ist, weil jetzt pennen nämlich auch meine beiden Kinder und neben mir steht ein Babyfon für den Fall der Fälle.
So. Aber original, that's the reason.
So, okay. Ja.
Also hier gibt's, also als ein, diesen hier gibt es zwei Kinder, das eine ist schon ein bisschen älter, der ist noch ein bisschen wach, aber das andere pennt jetzt auch schon. So ist das.
Alright.
Also, wir haben Vorfragen mitgebracht. Mach du mal die erste, Claude.
Ja, die erste Frage, die wir an dich stellen, ist folgende. Worüber hast du das letzte Mal richtig herzlich gelacht?
Kann ich dir ganz genau sagen. Wir waren gerade bei uns nochmal im Studio gewesen für ein paar Tage, im Heavy Kranich Studio in Münster. Das ist ja so mittlerweile unser eigenes Donuts Studio, wo wir auch so die letzten Platten aufgenommen haben und so, und haben da wieder so ein paar Recordings gemacht für, naja, es ist ja bald 30. Bandgeburtstag im nächsten Jahr und da muss ja natürlich auch noch etwas passieren, aber mehr will ich gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall haben wir da gesessen und das Wenigste, was man im Studio macht, ist ja wirklich aufnehmen. Das meiste ist ja rumhängen und einfach nur Bullshit-Talk oder irgendjemand schickt dem anderen irgendwelche Memes, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wenn so eine künstliche AI, wenn man der so Input gibt und die soll daraus quasi Bilder machen. Genau. Und da gibt es so eine irgendwie so eine Open-Source-Geschichte, wo du halt so 10 freie Bilder halt irgendwie hast. Und wir haben dann da gestern gesessen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir drauf gekommen sind. Wir wollten so das abstruseste Bild kreieren, so fotomäßig, was möglich ist, und haben halt gesagt, Phil Anselmo von Pantera soll bitte in einer Badewanne Bananen essen. Und das Bild oder die 4 Bilder, die dann ausgespuckt wurden, haben mein Leben tendenziell echt verkürzt, weil ich kurz vorm Abdrücken. Das war so unendlich heftig.
Ja. Aber war er zu erkennen?
Also sagen wir so, das wäre so für so einen Stuntman schon okay gewesen. Also ne, der sah schon, ne, Glatzkopf, Ziegenbart, paar Tattoos auf dem Arm und schwarzes Shirt. Das war good enough.
Good enough, würde ich auch sagen.
Okay. Also ich glaube, du musst uns diese Bilder hinterher zur Verfügung stellen, zur allgemeinen Belustigung.
Die haben wir auch gescreenshottet, die kann ich euch wirklich geben. Das ist unendlich heftig, wirklich.
Okay. Ich habe nicht gedacht, dass ich das schon wieder über Phil Anselmo reden muss, aber vielleicht reicht das auch.
Ja, ist aber vielleicht auch die beste Art und Weise, über Phil Anselmo heutzutage zu reden. Also.
Vielleicht, ja. Warst du mal? Nee, kein Pantera.
Ich bin Pantera Ultra gewesen und ich hab vor ein paar Jahren mit Phil Anselmo 2 Stunden rumgehangen. Kein Witz.
Habt ihr auch Weißwein getrunken?
Das war wirklich vor dem White Wine Incident. Und ich kann dir sagen, und lass uns nicht zu lange drüber reden, weil es ist wirklich einfach zu traurig. Aber ich kann dir wirklich sagen, dieser White Wine Incident hat mir mein Herz doppelt und dreifach gebrochen. Nicht nur, weil es mir danach unglaublich schwer gefallen ist, ein Pantera-Shirt zu tragen und halt irgendwie die guten alten Hitplatten zu hören, so Vulgar Display oder Fabian Britten oder so. Das hat mich halt auch persönlich total gekränkt, weil wir haben 2014 oder 15 oder sowas zusammen mit Phil Anselmo and the Illegals in der Schweiz auf dem Greenfield Festival gespielt und hatten die Kabinen nebeneinander. Und das war für mich natürlich ein totaler Fanboy-Moment, irgendwie dann auch Anselmo.
Du hast ja so eine Metal-Vergangenheit auch, ne? Genau. Ihr beide,
genau. Genau. Und der hat dann auch so New Level und solche Pantera-Sachen auch dann mit den Illegals gecovert und ich fand's halt mega, mega geil. Und dann habe ich hinterher festgestellt, der ist ein saunetter Kerl. Und dann haben wir wirklich 2 Stunden in der Garderobe gesessen bei dem, haben getrunken und der hat über Punk und Hardcore geredet, über Black Flag, über Aufwachsen mit Agnostic Front und. Und du hast die ganze Zeit nur gedacht, was für ein geiler Typ. Und da hat er wirklich auch wirklich sich so strictly anti-fascist und so geäußert. Und wirklich, ich bin da rausgegangen, komplett beseelt und bin tendenziell 2-3 Zentimeter über dem Boden aus diesem Zimmer rausgeflogen, weil ich so glücklich war und gedacht habe, der ist kein Arsch. Was ich wusste, ist wirklich, dass der halt komplett fertig war. Also seine Frau ist, glaube ich, die Tourmanagerin auch da auf der Tour damals gewesen. Und die hat den halt wirklich zwischendurch wie so ein Möbelstück immer an die Wand gelehnt und hat gesagt, okay, you stay here, I'll get you for the interview. Und dann hing er da einfach so schräg ab mit mir. Und wir haben halt weiter gequatscht, aber du hast halt schon gemerkt, der hat sich so die eine oder andere Synapsenverknüpfung irgendwann mal vergniesnaddelt und dann geht auch nicht mehr zurück. So, naja. Ende vom Lied ist, als dann dieser White Wine Incident war, war ich sehr, sehr, sehr traurig. Ich kann den Shitstorm absolut verstehen, den der heutzutage abbekommt. Ich kann es nicht verstehen, wenn Zakk Wylde und Charlie Benante und Konsorten in Sippenhaft genommen werden deswegen. Und ich glaube auch nicht, dass der Typ an vorderster Front ein Fascho ist. Mhm. Ich glaube, der ist einfach ein Depp.
Glaube ich auch. So.
So, das reicht jetzt aber auch dazu.
Finde ich auch. So, eine Sache muss ich noch sagen. Ich habe gerade erst rausgefunden, erstens, es gab ja Pantera schon auch ohne Phil Anselmo. Das wusste ich nicht.
Yes.
Und die, da habe ich nämlich gerade ein Plattencover gesehen, was ultra geil aussah. Mit so einem komischen Monster-Ding drauf. Fand ich mega gut. Nee, das war's.
Okay, pass auf. Ich mache noch eben kurz Fakt Nummer 2. Du wusstest nicht, dass ich bei den Illegals gespielt habe. Ich wusste es auch nicht, bis die Illegals wirklich bis zum heutigen Tage ein Promo-Foto benutzen. Phil Anselmo and the Illegals, was auf dem Greenfield-Festival entstanden ist, wo die wollten, dass ich mit auf dem Foto drauf bin. Und das ist das offizielle Phil Anselmo and the Illegals.
Das glaube ich dir nicht.
Da stehe ich drauf. Es ist kein Scheiß. Kann ich euch rüberschicken. No shit. Ich bin in der Band, obwohl ich nicht in der Band bin.
Wir brauchen auf jeden Fall auch diesen Fotobeweis.
Ja, kriegst du. Kannst auch im Netz einfach nachgucken. Es ist einfach da. Wenn du offizielle RG-Legals Fotos nachschaust, dann findest du ein Foto, wo ich Teil der Band Phil Anselmo und die Legals bin. Keine Ahnung.
Das ist schon fast schon cancelwürdig, würde ich sagen. Wenn das rauskommt, ey. Aber ist ja draußen. Okay. Ja. Einigen wir uns darauf, weder Phil Anselmo noch Pantera diesen Abend nochmal zu erwähnen?
Ja, bitte ja.
Gut. Zweite Vorfrage. Hast du Feinde?
Das will ich stark hoffen.
Okay, machen wir es mal so. Ich will jetzt aber nicht so sagen, okay, Leute, Nazis, die euch scheiße finden, weil ihr offen gegen rechts seid. Eher so, ich werde jetzt lieber auf einer persönlichen Ebene. Leute, wo du sagst, ey, die finden mich einfach echt kacke. Nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Antifaschist bin oder sowas.
Ich hätte jetzt wirklich das geantwortet, weil ich in der Tat weiß, dass wir wirklich auf diversen merkwürdigen Todeslisten draufstehen und so weiter. Ja, von daher.
Wenn nicht, wäre es schlecht.
Genau, weil dann hätte ich nicht laut genug gebrüllt mit den Jungs. So.
Schieb das mal zur Seite.
Schiebe ich das zur Seite, würde ich sagen, tendenziell eher nicht, weil ich mich eigentlich nur mit Menschen umgebe, mit denen ich mich gerne umgeben möchte. Und für alle anderen habe ich auch gar keine Zeit und keine Energie. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass mich Leute scheiße finden und fair enough, sollen sie gerne. Aber weißt, dann
warum,
weiß ich
warum,
das
warum
nicht.
Warum können dich Leute scheiße finden? Du hast so, findest du dein wie gesagt, wir wissen, wer wir sind, ne? Wir haben noch nie miteinander geredet. Du kommst drüber wie Everybody's Darling, der nette Punk in Anführungsstrichen, Rockstar in Anführungsstrichen, Schwiegersohn in Anführungsstrichen, den man sich vorstellen kann. Was können denn ernsthaft aus deiner Sicht Leute gegen dich haben?
Ey, ganz ehrlich, ich kann es dir ja nicht genau sagen. Ich würd bei sowas tendenziell immer darauf tippen, dass Leute natürlich immer ganz schnell damit sind, Baukastenmeinungen über Leute zu haben, die halt eine gewisse Reiseflughöhe haben oder die im Fernsehen waren oder im Radio gespielt werden und so weiter und so fort. Und
weil ja, das gehört sich nicht aus Prinzip und sowas.
Ja, genau. Okay. Aber ne, also ansonsten. Ich habe es mittlerweile aber auch, ich vermeide es mittlerweile auch einfach, wenn ich schlechte Kommentare über uns oder über mich oder so irgendwo im Netz, ja, klar gibt's die. Also es wäre auch da schlimm, wenn nicht, weil ganz klar ist auch einfach, wenn alle Leute dich mögen, hast du tendenziell unendlich was falsch gemacht, weil dann bist du so middle of the road wie nur irgendwas. Weil also, wenn du für eine Sache wirklich stehst, dann bedeutet das auch, du stehst für andere Sachen definitiv nicht. Und das bedeutet, die Leute aus dem Lager müssen dich de facto anfeinden. Und das ist auch gut so. Nee, von daher, ich würde einfach sagen, es gibt es bestimmt. Wenn die Leute mich kennenlernen würden, würden sie eventuell ihre Meinung revidieren. Aber ich umgebe mich nicht mit Leuten, die mich nicht mögen oder die ich nicht mag. Weil, warum sollte ich?
Okay.
Gut.
Kommen wir zur Standardeinstiegsfrage.
Ja, die machen wir trotzdem, ne? Wir haben vorher ganz kurz gesprochen, weil, also, wir sprechen ja viel mit Leuten über die man nicht schon ganz viel in Wikipedia oder in irgendwelchen WDR-Dokus zum 25-jährigen Jubiläum ihrer Bandgeschichte, die ich mir gerade nochmal angeguckt habe, quasi alles wissen kann. Deswegen werden wir gar nicht so viel durch die Kindheit und Jugend von Ingo Kneumann gehen, sondern mal gucken, wo uns das so hinführt. Aber gerne. Die Einstiegsfragen machen wir auf jeden Fall.
Wann kam Punk in dein Leben?
Ich könnte es jetzt nicht ganz genau datieren. Ich würde aber sagen, ich war so 11 Jahre alt. Guido und ich sind ja Brüder in der Band und wir haben aber noch einen älteren Bruder. André ist 5 Jahre älter und dementsprechend unsere erste Schnittstelle gewesen zu, im weitesten Sinne, Sportgitarrenmusik, wenn wir es jetzt einfach mal so salopp nennen. Also Metal, Punk, Hardcore, all das ganze Zeug. Aber eben auch The Cure, New Order, Sisters of Mercy, so der ganze Bums auch. Ne? Und der hat eine immer weiter wachsende Vinylkollektion gehabt, weil der in so einer Clique rumgegangen hat, die halt alles Metaller waren, die aber auch sehr punkaffin waren. Sprich, da hast du dann genauso bei deinem Bruder eine Platte von, sagen wir, Sodom oder Morbid Angel oder Slayer oder Anthrax, ZZ Top oder sowas geklaut, um die bei dir zu hören, wie die Brain Drain von den Ramones zum Beispiel. Mhm. Oder eine frühe Bad Religion-Platte oder so. Als ich No Control mich damals, als ich das erste Mal gehört habe, bei einem Nachbarn, der eben auch mit meinem großen Bruder dran rumhing in der Clique so, da hat es mich überfahren wie ein D-Zug. Das konnte ich nicht fassen, weil ich halt Teen-Punker/Metaller war und mir gar nicht bewusst war, dass man Songs auf 50 Sekunden runterkürzen kann, ohne Soli, und die haben die gleiche Durchschlagskraft wie 9 Minuten Songs von Metallica. So, das war mir unbegreiflich. Und der hat aber natürlich auch ganz klassisch die typischen deutschen Gatekeeper-Bands wie die Ärzte und die Toten Hosen gehört. Und ja, das muss alles so ungefähr in dem Alter, wo ich so Mitte, Ende 80er muss das gewesen sein. So, da war ich so 11 und meine erste Show war dann wirklich die Toten Hosen in der Halle Münsterland, wo mein großer Bruder mich mit seiner Clique mitgenommen hat, auf der Kreuzzug ins Glück Tour, 89 oder 90.
Weißt du, wer da noch gespielt hat?
Ja, die Lurkers waren im Vorprogramm. Ah,
stimmt.
Ja. Ja, und das war so, ich werde oft gefragt, gibt es diesen einen Moment, an dem du halt festmachst, da ist ein Schalter umgelegt worden. Das war der Moment. Der Moment, als dann bei den Hosen das Licht ausging und dann dieses epische Intro lief zu Kreuzung ins Glück und die dann mit Alles wird gut, mit diesem ba, ba, als es dann losging, Licht geht an und ich weiß noch, wo ich auf dem Rang gesessen habe, als kleiner Dotz. Ich bin aufgesprungen, habe auf die Bühne gezeigt, habe gesagt, das will ich irgendwann mal machen. So.
Ist ja wie ein Märchen.
Irgendwie. Ernsthaft, wirklich ernsthaft. Und dann habe ich 2 Jahre später in der Abi-Band von meinem großen Bruder halt irgendwie Keyboard gespielt und gesungen, wo dann halt sowas wie Smells Like Teen Spirit oder sowas gecovert wurde und Should I Stay or Should I Go, so Kram halt einfach irgendwie. Da habe ich so Blut geleckt, das wollte ich unbedingt machen. Und es ist halt nach wie vor völlig unbegreiflich für mich, dass in der Halle Münsterland, wenn wir die jetzt spielen, zwischendurch auch die Toten Hosen im Publikum sitzen auf einem Rand und uns angucken. Das ist halt so Inception 3000, weißt du?
Das stimmt, ja.
Ja, aber das wird es gewesen sein. Das und die Ramones. Ja.
Ja. Und hast du dann auch irgendwie angefangen, so dich zu in spezieller Weise zu kleiden oder so? Ging das damit dann auch irgendwie los?
Ja, natürlich. Aber wirklich mehr schlecht als recht, weil Dorfpunker hatten ja keinen Style. Da muss man ja wirklich mal wieder so hier Jobst, euch ganzen Münsteranern, muss man ja wirklich einen Teppich ausrollen, weil ihr habt ja das Game wirklich so mit Highscore und so damals schon auch wirklich Szene-Style-mäßig sehr, sehr, sehr international durchgespielt. Und wir waren halt wirklich die Heckenpenner aus Ebenbüren, die halt Büchsenbier saufend vor irgendeinem Laden halt gesessen haben und sich die Hosen mutwillig kaputt geschnitten haben und sich die mit Edding voll gekritzelt haben und so, weißt du? Also das war, wir waren sau uncool.
Aber so ein Iro-mäßig und so hast du bestimmt nicht durch, oder? Wenn dann so ein, ja, aber so ein Breiten.
Ja, ich habe wirklich jetzt neulich noch mal wieder Iro getragen, verrückterweise schlapp Iro. Also ist jetzt wieder nachgewachsen, aber wirklich letztes Jahr noch. Aber ich habe damals halt so ganz klassisch mir die Haare einfach komplett lang wachsen lassen, wie so eine Gardine in alle Richtungen. Habe sie mir schwarz gefärbt oder auch mal rot gefärbt oder sowas und dann einfach so Undercut-mäßig hier alles wegrasiert, sodass der ganze Rest hier so drüber hing. Und weil ich die so tendenziell eher selten gewaschen habe und dann, wenn du die dann färbst, dann verfilzen die halt ganz schnell und dann hast du Dreadlocks an Stellen, wo du gar keine haben möchtest, inklusive Tierchen, die in deinen Dreadlocks wohnen, von denen du gar nicht wusstest, dass es die gibt, weil die rot sind und kriechen.
Okay. Aber was haben deine Eltern dazu gesagt, wie du aussahst?
Die waren, ganz ehrlich, die waren immer cool. Also es waren, unsere Eltern waren es nie, die denen das Probleme gemacht hat. Die waren super easy, die waren auch total lieb, muss man sagen, als wir uns so mit 15 Jahren beide überlegt haben, Vegetarier zu werden. Weißt du, ich komme aus einem Haushalt, wo Zwiebelmettwurst schon so dick auf eine Stunde geschmiert wurde am frühen Morgen. Also es gab Wurst quasi sogar zum Kuchen, wenn du so willst. Ja. Und ich weiß auch, wie gut der ganze Bums geschmeckt hat. Wir haben uns aber dann trotzdem irgendwann eben auch aus Szene-Sozialisierung, Texte von Propagandi, irgendwelche Fanzines, die da halt von irgendwelchen Distros gekriegt hast und so, bekehren lassen. Und dann haben Mama im Grunde genommen gesagt, okay, wenn ihr kein Fleisch essen wollt, dann gibt es für euch halt immer extra vegetarisches Essen. Und dann mussten wir uns da erstmal reinfuchsen natürlich, was das alles ist und so. Aber die waren halt immer cool. Uncool waren eher so, und das ist halt das ganz klassische Ding, wo du halt dann auch echt Dorfpunk wirst, das, was die Nachbarn gesagt haben oder das, was der Rest der Familie gesagt hat. Ich weiß noch, dass wir eines Weihnachten, sind Guido und ich runtergekommen in die gute Stube bei der Oma, also wirklich noch so, als wir 15, 16 so die Ecke waren. Guido hat einen Iro getragen, ich hatte halt meine komischen ausgefransten schwarzen Haare. Ich glaube, das Crossbuster-Logo von Bad Religion auf dem Shirt.
Guido hatte, gut zu Weihnachten, finde ich.
Genau. Guido hatte, glaube ich, so ein Confront oder sowas, Longsleeve halt irgendwie an. Oder nee, Upfront war es. Genau, von Upfront hatte er halt irgendwie so ein Longsleeve angehabt. Und dann sind wir reingekommen und wir hatten so einen Onkel und der hat uns angeguckt und meinte dann einfach nur so zu Weihnachten, am ersten Weihnachtstag, wenn ich mir das angucke, dann würde ich mir schon wünschen, dass so ein neuer Adolf hier mal wiederkommt. Dann werdet ihr Jungs ganz schnell weg.
Halleluja, ey.
Und das ist halt, weißt du, und das ist halt so der Grund, so dieses erzkatholische Miets, diese Kleinbürgerlichkeit, was einen dann trotzdem auch in Imbüren in eine gewisse Richtung geschoben hat. So.
Ich finde das irgendwie ganz interessant, so Imbüren ist mir halt irgendwie schon relativ früh so bekannt geworden, dadurch, dass da dieses Musikproduktiv ist, was ja auch schon ein bisschen was Besonderes war.
Genau.
Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sowas erzählen. Wie dürfen wir uns sozusagen das vorstellen, wie du da irgendwie, also wie die Szene war in Imbüren? Gab es da eine Szene?
Ja.
Und wie war die so und was waren die Orte?
Ebenbüren ist halt erstmal ganz stumpf gesagt damals eine Bergmannstadt gewesen. Unser Papa ist halt auch unter Tage gewesen, so eine Kohlekraftbau.
Wie viel Einwohner, wie groß ist das eigentlich?
Wenn, ich mal kurz wenn man die Bronx und die Outskirts zunimmt und alle Dörfer drumherum, dann sind es um und bei 55.000, glaube ich, heutzutage. Okay. Also nur so eine mittelgroße Stadt, also schon okay. So. Es ist aber trotzdem so, dass wenn du einmal vom unteren Markt über den oberen Markt bis zum Neumarkt in der Stadt läufst, dann hast du jeden mit Handschlag begrüßt. So. Ja, es gab eine Szene, die hat sich aber tendenziell um ein einziges Gebäude in Ibbenbüren, welches ein bisschen außerhalb gestanden hat, nämlich das JZ-Scheune. Da hat sich das alles mehr oder weniger geballt entladen. Und weil alle, die tendenziell, und da kommt wieder das Wort Sportgitarre, gehört haben, also Metal, Punk, Indie, Hardcore, nur diesen einen Anlaufpunkt hatten, gab es auch eine komplette Fluktuation und Überschneidung von ganz vielen Szenen unter einem Dach. So, Anfang der 90er war das halt wirklich echt noch so, dass es super viele Newcomer-Bands oder einfach Nachwuchsbands, Schülerbands gab, die halt diverse Styles gemacht haben irgendwie. Das, was man halt auf dem Dorf so kriegen konnte. Also da muss man ja auch wieder ganz stumpf sagen, dass wir glücklicherweise so ein bisschen noch im Einzugsbereich von Münster gewohnt haben und dass wir dann mit dem S50-Schnellbus halt nach Münster fahren konnten, um bei Green Hell, damals noch Soul Food, oder halt bei LP, halt Platten einzukaufen und irgendwie da auch ein bisschen was mitzubekommen. So. Der ganze Rest war ja immer nur bestellen und hoffen, dass das nach 6 Monaten mal gefühlt ankommt. So. Dementsprechend hast du genommen, was du kriegen konntest. Und wir hatten halt in der Scheune Death Metal Bands wie Sudden Death, die halt wirklich auch so sich irgendwie dann einen Namen gemacht haben. Genauso wie Garagen-Punk-Bands wie die Vaders, die halt irgendwann natürlich auch ein bisschen eine andere Reiseflughöhe hatten. Wir Dunas haben Zeug gemacht. Force of Change sind halt irgendwann in den Büren entstanden, so aus den Aschen von Useless Wooden Toys und solchen Bands. Das heißt, es gab ganz, ganz, ganz viel. Dieses Queers-mäßige, Ramones-mäßige Punk-Zeug, das ganze Fatrack, Epitaph-Zeug. Dann wirklich so ein paar Bands, die so Richtung J-Tree, Equal Vision Mucke irgendwie gegangen sind, im weitesten Sinn. Und der ganze Rest war halt irgendwie Prollrock, der drumherum stattgefunden hat. Aber all das unter einem Dach. Und das ging halt wirklich.
Also weil es da eben auch so, wie es halt in diesen örtlichen, das ist ein städtisches Jugendzentrum, ne?
Genau, das ist
ein. Es gibt ein Sozialarbeiterinnen und sowas alles, ne?
Genau, und da sind halt unter dem Dach sind dann halt eben dieses Jugendkulturzentrum Scheune und das spaltet sich nochmal auf in die Jugendkunstschule, die halt auch Anlaufstelle war, wie so eine Fabi, wenn du so willst, weißt du, so.
Was ist
so
eine Fabi?
So eine Familienbildungsstätte, weißt du, so dieses, wo man hingehen kann, wenn man als
Töpferkurse.
Kind. Töpferkurs, Theaterkurs machen will, wenn man ein Instrument lernen will und so. Mhm. Und dann gab es den Pinkpop e.V., ein Verein von Musikern für Musiker, die im Grunde genommen jungen Bands auch einfach gesagt haben, pass mal auf Folgendes müsst ihr achten, wenn ihr die GEMA anmeldet. Oder hier ist eine Bühne, hier könnt ihr spielen. Und dann wurden halt
Proberäume wahrscheinlich sowieso, ne?
Genau. Und das Rockbüro gab es halt als den dritten Pfeiler und die haben halt einfach Shows gemacht. Und das habe ich irgendwann Mitte der 90er, habe ich das dann quasi übernommen. Das Schöne war da wirklich daran, dass wir uns Bands auf Stadtkosten einladen konnten, die die Stadt aber niemals selbst eingeladen hätte. Also ne, die ganze klassische Ibbenbürener Rathausriege damals war entweder CDU oder SPD. Das changierte dann immer mit dem Bürgermeister. Und es gab aber immer ein unglaubliches Bürgeraufbegehren, dass dieses Jutze dicht gemacht wird, weil es zu laut war, weil da halt Assis abgehangen haben und so weiter und so fort. Und wir haben aber uns immer begriffen als ein Laden, in dem halt jeder willkommen ist und indem wir schönerweise Ibbenbüren auf eine Landkarte gekriegt haben, auf eine Konzertlandkarte, irgendwo zwischen all diesen ganzen großen Clubs, diesen Corporate-Clubs, die es da gibt.
Also Mitte, Ende der 90er war Ibbenbüren schon total Begriff, ne? Also.
Ja, ja, und das lag einfach daran, dass wir wirklich auf der Karte ganz gut gelegen waren zwischen, sagen wir, Bremen und Essen. Wenn dann halt irgendwie eine Show gesucht wurde, ein Off-Day gefüllt werden musste von irgendwie einer Ami-Punk- oder Hardcore-Band, dann konnten wir halt immer sagen, hallo, wir sind auf halber Strecke.
Wir können auch zahlen.
Ja, genau. Wir können euch jetzt nicht 700 oder 800 Leute bieten, weil der Club hat so 400er Kapazität ungefähr gehabt. Und dann waren die halt alle glücklich und dementsprechend, ey, ohne Scheiß, wir haben in dem Laden Green Day veranstaltet, wir haben in dem Laden North X, Rich Kids on LSD, Earth Crisis, ich weiß nicht, wen, Marky Ramone und Konsorten halt veranstaltet und das alles wirklich für ein Apfel und ein Ei. Ich weiß noch, dass ich damals eine Show veranstaltet habe, wo AFI, H2O, Good Riddance und Guy Smiley aus Kanada zusammengespielt haben auf einem Dienstagabend und der ganze Bums hat uns wirklich 800 Mark insgesamt gekostet.
So ein Schnäppchen,
und dann
möchte man
rief
sagen.
Die Booking-Firma Destiny damals auch an und meinte so, ey, wenn das zu heiß wird für euch, also wenn das zu eng ist, codemäßig, ihr müsst dann der ersten Band auch gar kein Essen geben. Und wir haben gesagt, was für ein Bullshit, natürlich kriegen die auch was zu essen. So. Aber solche Shows konntest du dir dann wirklich zusammendengeln auf Stadtkosten. So.
Das ist cool. Das Kannst du dich an das erste Konzert erinnern, was du mitveranstaltet hast?
Na, also bei Greenlay und so, da haben wir halt alle schon so ein bisschen so mit drin gehangen, weil wir halt auch so die ganzen umliegenden Städte und so beflyert haben und, und Poster geklebt haben und so weiter und so fort. Aber das erste Konzert.
Das heißt, das war nicht direkt Kontakt, sondern ihr wart so Support quasi und habt dann mitgeholfen.
Genau.
Aber wo du sagst, okay, da habe ich jetzt auch maßgeblich, vielleicht auch mit zwei, drei anderen Leuten,
Also eine recht frühe Show, die ich gemacht habe und wirklich komplett im Alleingang waren, glaube ich, Strung Out und Diesel Boy, glaube ich, und direkt in der Woche drauf sowas wie Jacket's Revenge und die Nobodies oder so. Und dann habe ich eine ganz, 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 ganz tolle Band gemacht, die so aus dem G7 Welcoming Committee Umfeld aus Kanada gekommen sind. Also sprich so aus der Propagandi Weaker Than I Spy Ecke, diesen Painted Thin. Und war ein ganz kleine Show, ganz kleines Konzert, aber es war mit so viel Herzenswärme aufgeladen, das wird mir immer ganz, ganz, ganz doll im Hinterkopf bleiben. Ja, und dann, ich glaube wirklich, aber die erste Show, die ich wirklich richtig, richtig komplette Mang selbst gemacht habe, war, glaube ich, die Tempo-Gruppe Musik für Arschlöcher-Tour. Und genau die hätte mich direkt sofort an Tag 1 meiner Rockbüro-Tätigkeit den Posten gekostet, weil die haben damals so riesige Bauzaunplakate rumgeschickt, wo drauf stand Live-Pogo und Fick-Party in der Scheune. Das haben wir halt in ganz Ebenbüren aufgehängt und am Tag
kommt nicht drauf, überall gut an, ne?
Am Tag drauf war es auf der Titelseite der Ebenbürener Volkszeitung mit Skandal, dass eine sogenannte Terrorgruppe eine Live-Pogo und Fick-Party veranstalten möchte. Wo kommen wir denn dahin und so? hat's dann in die Live-Platte, in die Platte danach von der Terrorgruppe sogar ins Inlay geschafft, der Screenshot von dem Zeitungsartikel. Ja.
Wie war das eigentlich? Warst du zu der Zeit cool? Also im Sinne von, gehörst du zu den coolen Kids? Oder warst du eher so ein bisschen Outlaw?
Ich war nie Outlaw in dem klassischen Sinn von, ich komme mit keinem Menschen klar. Ich bin eigentlich eher sogar einer gewesen, der wirklich, wenn man so will, everybody's darling war. Ich bin eigentlich immer recht gut mit allen Leuten klargekommen. Aber ich habe mich immer ganz klar abgegrenzt von konservativen Strukturen, von dieser Zaunmeierei, von diesem Jägerzaun, den jeder gefühlt im Hintern stecken hat in Ibbenbüren. So, das war, dagegen habe ich halt total rebelliert. Ich hatte halt auch kein Elternhaus, gegen das ich hätte rebellieren können, weil meine Eltern cool waren. Die waren immer cool. Unsere Eltern waren die allergeilsten, wirklich. Es waren wirklich eher so die Verwandten, wo man gedacht hat, großer Gott, das gibt's doch einfach gar nicht. Oder halt eben diese ganz klassischen CDU-Strukturen oder Schlimmeres, der dicken Bärchen im Würen ist halt wirklich, da wo Matze von Force of Change halt hergekommen ist, so die Ecke und Uffeln und so, das war halt richtig Faschoturf, ne? Da machst du nix. Mhm. Also da hast du halt echt auf die Fresse gekriegt, wenn du da abends durch die Gegend gelaufen bist. So.
Das heißt, das gab's da auch schon so, also so richtig so, eher so, also klassische Dorffaschos, die halt so unorganisiert da rumgelaufen sind, oder war das irgendwie auch eher so. Was gab es zu der Zeit? FAP, NPD?
Nee, so organisierte Strukturen waren das nicht. Das waren halt einfach wirklich so diese ganz klassischen Idioten, die halt einfach so durch die Gegend gelaufen sind, die am Ende des Tages, muss man wahrscheinlich auch einfach sagen, die halt als dann einfach Lost Kids. Mhm. Also ne, mit dem Abstand von damals zu heute, würde ich einfach sagen, hätten die eine vernünftige Erziehung erfahren oder hätten eine vernünftige Freizeitgestaltung irgendwie mitbekommen, dann wären die wahrscheinlich auch umgängliche Leute gewesen. Waren sie aber eben nicht. So.
Aber waren die für euch, die eher so engagierte Jugendliche, sage ich jetzt mal, eben nicht diskreditierend gemeint, waren die eine Bedrohung tatsächlich auch? Also hast du gesagt, irgendwie, ey, ich mal lieber nicht alleine irgendwie über den Markt schon laufen, weil da könnte irgendwie einer von denen vorbeilaufen oder die
zwei Leute? Das war halt eher so, wenn du, weißt du, es gab ja in Ibbenbüren und Umkreis nicht viel. Das heißt, wenn mal was stattgefunden hat, dann waren ja am Ende des Tages dann doch irgendwie alle immer da. Und das waren ja so diese ganz klassischen, keine Ahnung, sowas wie so Oberstufenpartys oder so eine Scheiße. Oder irgendwelche Schützenfestbutzen, die irgendwo hingeballert wurden, wo dann alle zum Saufen hingegangen sind. Und da konntest du die Uhr nachstellen, dass bei solchen Schützenfesten sofort irgendwann diese Arschgeigen Kleinigkeiten halt auftauchen. So. Mhm. Und dann wurde es halt auch echt ungemütlich so zum Teil. Aber ich sage auch da, bis zum heutigen Tag, ich habe ein totales, ich habe kein Verständnis für Gewalt, ich habe aber ein Verständnis dafür, dass sich Leute lost fühlen und dass die wütend werden in isolierten Situationen und so. Und deswegen haben wir die Kids auch damals dann irgendwann genommen und haben denen auch eine Perspektive geboten und sind auch hingegangen und haben die halt in die Scheune probiert zu integrieren. So.
Wie ging das? Ging das gut?
Das ging so und so. Es war aber auch so, dass sagen wir, ein paar von den Kids, die dann halt, keine Ahnung, wirklich was auf dem Campus hatten und die dann halt auch Sozialstunden ableisten mussten, wegen irgendeinem Scheiß, den die halt gebaut haben, wegen irgendeinem Teen-Scheiß, die sind dann in die Scheune gekommen. Und dann haben wir trotzdem probiert zu sagen, ey, pass mal auf, du bist Teil der Gemeinschaft hier. Fühl dich bitte willkommen.
Wir sind ein paar Regeln hier so.
Genau, wir sind nicht gegen euch, wir sind im Gegenteil, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Habt ihr Bock, ein bisschen mitzuhelfen? Und dann war das Ganze immer so ein Group-Effort, so eine Show auf die Beine zu stellen. Und dann hat irgendjemand Security gemacht, dann hat irgendjemand aufgeräumt, dann hat irgendjemand an der Kasse gestanden, dann hat irgendjemand Thekendienst gemacht und so weiter. Und da haben wir auch so rotationsprinzipmäßig die Leute halt probiert, einfach zu integrieren. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Mhm. Und deswegen glaube ich wirklich, dass es so wichtig ist, dass gute Jugendarbeit betrieben wird. Und das ist
ja und auch nichts zuletzt, genau, sind da so auch so Orte echt einfach total wichtig. Ne?
Na klar,
also auch, also nicht nur für sowas, sondern auch für so Szene überhaupt, ne? Also
ohne Scheiß, ich meine, ganz ehrlich, so die ersten Shows, die wir damals nach Öffnung der Grenze im Osten Deutschlands gespielt haben, so, wenn du da Richtung, keine Ahnung,
Dresden,
Dessau oder wo, Zwickau oder auch irgendwie in die Richtung gefahren bist. Dann waren die großen Städte natürlich die großen Städte, aber dann fährst du irgendwie eine Stunde über Land und alle Jugendkulturzentren, an denen du tendenziell vorbeifahren könntest, sind einfach zugenagelte Bretterbuden, wo nichts passiert. Und das Einzige, in Anführungsstrichen, was dich wissen lässt, irgendwas passiert hier, sind so Schilder, wo drauf steht, der nächste McDonald's 70 Minuten in diese Richtung die Landstraße runter. Und du denkst so, what the fucking fuck? So,
ja. Wie war das eigentlich damals mit Alkohol bei dir oder auch mit Drogen?
Drogen war nie ein Thema für mich. Ich habe keine
Nicht mal
Drogen.
Gekifft.
Ja, zweimal gekifft und fand es nicht spannend. Ich hab keine Drogenaffinität, absolut nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich ein totaler Control-Freak bin und ich ungern in Situationen lande, in denen ich nicht kontrollieren kann, was passiert. Bei Alkohol, du siehst hier dieses Bier in meiner Hand, ist das eine andere Sache. Das ist halt im Grunde genommen, ist das kriegst du auf dem Dorf halt einfach mit. Also das ist nichts, was irgendwie Neuland für einen ist. Also,
aber interessant, dass du Jäfer trinkst.
Das ist das beste Bier, muss ich einfach ganz stumpf sagen. Ich liebe so herbes Bier. Das ist mir wirklich mein liebstes Bier. Aber nee, ich das ganze Drogenzeug, nee. Also einfach nee. Also nie.
Aber war das in Ibbenbüren Thema? Kann ja in kleinen Städten auch gut sein.
Ja, klar.
Aber natürlich. Auch harte Sachen?
Sowohl als auch, natürlich. Also okay. ich hab auch zum Teil wirklich in der Scheune dann Leute gehabt, die auch bei mir im Rockbüro quasi mehr oder weniger wie so eine Resozialisierungsmaßnahme gearbeitet haben, die wirklich schwerst heroinabhängig waren oder sowas und die eigentlich, deren einziger Job jeden Morgen es war, nach ihrem Methadonprogramm sind die dann halt vorbeigekommen. Es gab in Lengerich bei Ibbenbüren gab es immer so das klassische Methadonprogramm, wo damals auch der Sänger von Rich Kids on LSD halt noch seine Methadon-Dosis gekriegt hat vor der Show. Der hatte dann, also der Kollege hatte dann damals einfach nur den Job aus den zwei Ibbenbürener Tageszeitungen, die es gab, nämlich den Westfälischen Nachrichten und der IVZ, auszuschneiden, wenn es irgendwas zum Thema Jugendkultur, Scheune und so weiter gab. Und damit hat er den ganzen Morgen verbracht, weil der so fällig war. So.
Halleluja.
Naja, also von daher, das gab es auch in Ibbenbüren, natürlich, klar.
Was mich noch so ein bisschen interessiert, wie fing das denn bei dir mit den Liebesbeziehungen an?
Oh, pass auf, dazu muss ich halt wirklich sagen, dass ich halt so bis ich 15 war oder sowas halt wirklich echt einfach ein ganz stumpfer Dorfmetaller war vom Aussehen. Ich hatte eine Pommesmatte, ich habe Stretch-Jeans, so Tiger-Stretch-Jeans.
Was ist denn eine Pommesmatte? Das sag ich mir gar nicht.
Also vorne kurz, hinten lang, die klassische
Tuchila.
Ja, genau. Okay. Und das Ganze aber auch noch vorne halt hier an einer Stelle blond gefärbt, weil der Sänger von Running Wild das auch hatte und das fand ich halt total arschcool. So, also ich find sah
ich,
halt einfach
auf dem starren Hals.
Ja, in gewisser Weise ist es jetzt eigentlich schon wieder.
So, du solltest mal wieder.
Ich sage wirklich aus dem flacheren Hals. Und das heißt also, bis ich 15 war oder 16, so die Ecke, da habe ich, glaube ich, das erste Mal irgendwie geknutscht oder was. Und dann ging das halt so ganz klassisch los mit den ersten, in Anführungsstrichen, Beziehungen, die dann sowas wie 2 Wochen oder so, so Techtelmechtel und so. Und ja, keine Ahnung, ey. Ich würde sagen, so meine erste richtig lange Beziehung hatte ich so ab 18 oder sowas. Und dann bin ich aber auch immer so eine treue Seele gewesen, dass ich dann immer so 4-5 Jahresbeziehungen halt irgendwie hatte. So. Ja, also es ist so unspektakulär, wie es nur sein kann. Also.
Wie war denn das eigentlich, diese eben Bühner Szene? Du hast ja schon gesagt, da waren auch viele Bands, auch wegen dem Ort und so, ne? Also wegen dem Ort Scheune, wo viel stattfinden konnte und so. Wie war das da mit so einem klassischen Geschlechterverhältnis? Also Donuts ist eine reine Typenband. Die anderen Bands, die ich kenne, sind auch alles nur Typen.
Ja.
Was waren da so prägende Frauenpersönlichkeiten für dich vielleicht auch in der Zeit? Gab's die überhaupt?
Ja, die gab's schon, auf jeden Fall. Also es gab in Büren eine Band, die hießen Die Schweine zum Beispiel. Das war so eine Girl-Rock-Band, die dann wirklich es auch geschafft haben, irgendwie auf Viva zu laufen, zum Teil halt irgendwie. Das war so Schrammel-Indie-Punk-Rock im weitesten Sinn irgendwie. Und die waren wir halt alle schwer verknallt, muss man wirklich sagen. Die waren alle so ein Jahr oder zwei älter als wir und das war halt schon, die waren schon so ein bisschen so Dorf-Celebrities, wenn man so will, irgendwie. Und in der Scheune insgesamt gab es halt aber auch dann wirklich echt viele, viele Mädels, die sich halt zu irgendwelchen Bands zusammengetan haben oder die halt auch in der Band namens Mother's Ruin hat zum Beispiel Anna Kaschubowski gespielt, die war für uns die arschcoolste Sau. Mother's Ruin war so auch im weitesten Sinne so Indie-Punk, ein bisschen in Richtung The Jam, Replacements, so die Ecke. Die fanden wir halt auch arschcool, einfach so. Gleichwohl ist wirklich natürlich festzustellen, und das wirst du, Jobst, ganz bestimmt auch unterschreiben können, dass halt so, wenn so Oldschool-Hardcore-Shows waren oder sowas, dann waren
Dudes ohne Ende.
Nur Frauen da. Und es gab wirklich auch in Büren, und das ist mir neulich erst nochmal wieder so richtig klar geworden jetzt, in diesem Zeitalter, wo jetzt gerade endlich mal über Sichtbarkeit von Frauen und so weiter gesprochen wird auf großer Fläche. Es wurde wirklich damals auch ganz stumpf in den Büren propagiert von einem Gros der Hardcore-Szene, dass Frauen auf Hardcore-Shows nichts verloren haben. Und das fand ich
was,
damals
was schon... Was heißt denn propagiert? Also,
ja, es wirklich ist. Es wurde einfach
ganz... Gab's also Flyer ganz, oder was?
Ja, im Grunde genommen war es wirklich echt einfach so, du hast dann halt so vor der Scheune quasi gestanden, bevor eine Show losgegangen ist, und dann wurde so im großen Stil halt irgendwie sowas gesagt wie, ja, Girls suck, die haben hier eh nichts verloren, auf Hardcore-Shows, hier geht's halt zur Sache, das hier ist eine Männerdomäne, bla 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 und so. Und das war wirklich vornehmlich bei Hardcore-Shows. Mhm. Und das konnten wir als Punker, ich habe mich nie zu den Hardcore-Kids gezählt und so, das konnten wir halt überhaupt nicht nachvollziehen. Das fanden wir halt echt richtig bescheuert.
Das ist auch bescheuert, ja.
So. Aber hattest du dann auch irgendwie in deiner Teenager-Zeit durchweg diesen Wunsch, irgendwann selber irgendwie ja Rockstar zu werden, sage ich jetzt mal?
Ach, das sind ja so Sachen, keine Ahnung, die kannst du ja nicht planen, und das sind ja auch so Sachen, die so unendlich weit weg sind. Also wir haben mit den Donuts ja irgendwie Ende 93, Anfang 94 haben wir so angefangen und hatten eben das Glück, dass mit der Scheune direkt ein Podium da war, direkt eine Bühne, wo du
spielst. Erste Konzert war auch Scheune wahrscheinlich.
Ja, na klar, natürlich. Ja, ja. An dem ersten Konzert machen wir auch immer fest, wie alt unsere Band ist. Da ist immer unser Bandgeburtstag. Das heißt, am 16.04. nächsten Jahres werden wir 30. Mhm. So. Und du warst halt einfach damals glücklich, wenn du überhaupt irgendwo spielen konntest. Und wir haben dann aber so Blut geleckt, dass ich mich dann wirklich echt nachmittageweise hingesetzt habe und für uns probiert habe, das Booking zu machen. Und mein Booking war damals so, dass ich einfach mir Fanzines wie das Ox, das Blur, das Trust und aber auch so Magazine wie das Visions, Metal Hammer, Rockhard und so einfach geholt habe. Und da waren ja früher auf den letzten Seiten so gefühlt 27.000 Tour.
Einfach nur so neben hintereinander ausgelistet, so, ne?
Genau. Und dann war mein Ansatz war dann damals immer, zu welcher Band könnten wir musikalisch passen? Und welches ist der kleinste Club, den die spielen auf ihrer Deutschlandtour? So. Und das waren dann halt meistens irgendwelche Jutzes. Dann bin ich hingegangen und habe bei der Auskunft angerufen und habe gefragt, habt ihr mal eine Telefonnummer oder eine Faxnummer von diesem oder jenem Club? Dann habe ich die halt meistens bekommen.
Aber
und dann
clever war, auch.
Dann waren die waren dann auch immer total baff, dass auf einmal jemand angerufen hat, ganz direkt und proaktiv bei so einem Club und gesagt hat, schönen guten Tag, wir haben gesehen, dass, sagen wir, Down by Law bei euch spielen. Wir haben gesehen, dass Propagandi bei euch spielen. Wir haben gesehen, dass Lagwagon Blink 182 bei euch spielen. Wir sind eine Band aus Ibbenbüren, wir würden vorbeikommen, wir bräuchten eigentlich im Grunde genommen nicht mal Spritgeld, wir würden es auch so machen, wenn ihr uns ein paar Biere dahin stellt, wir würden einfach nur gerne spielen. Und das hat unendlich gut funktioniert, so dass wir...
Wo war denn das erste, wo ihr gespielt habt, so außerhalb?
Naja...
Was über sowas zustande gekommen ist?
Also Propagandi im Ostbunker supporten, 1995 auf der...
Osnabrück ist das, ne?
Genau, Let's Talk More Rock Tour, das war so das erste. Dann, dann waren so Down by Law im Forum in Enger, dann haben wir Lagwagon, Blink 182 und Pulli supported, auch nochmal in Osnabrück, aber im Hyde Park. Dann ging es auf einmal total viel weiter.
Okay, jetzt verstehe ich das erst. Du wusstest die Tourdaten, hast gesagt, wir wollen mitspielen.
Genau.
Ah, okay.
Aber ich habe dann nicht die Booking-Firma angerufen.
Sondern die Läden direkt.
Die Läden direkt, okay. Also für so einen Local-Support-Slot.
Aber du wusstest, an dem Tag spielen die und die Band, das passt irgendwie.
Genau. Und dann das Nächste, was dann passiert ist, dass wir dann halt sowas wie im Jutz in Pferden quasi da Richtung Bremen und so, da ein bisschen weiter
hoch. Uns sehr gut bekannt, ne, Claude?
Genau. Ja.
Genau, und da haben wir dann die Dwarf supported oder haben so eine total geile Show gespielt mit Suicide Machines, Swinging Utters und No Use for Name und so Kram halt einfach. Und so ist das dann halt peu à peu à peu immer mehr geworden. Und irgendwann hat ein Freund von uns sowas wie eine Art Managementagentur für Musik irgendwie aufgemacht und hat gleichzeitig auch bei so einer Bookingfirma ein Praktikum gemacht. Und der meinte so, ey, lass uns doch zusammen einfach Tapes verschicken und gucken, wo wir so landen. Und das hat dann dahin geführt, dass wir die ersten Open Airs hier und da mal so gespielt haben, so kleine Dinger halt einfach irgendwie. Und das dann am Ende des Tages auch so Booking-Firmen wie damals Bluestar, Philipp Stürer, Queerfish Philipp Stürer, so auf uns aufmerksam geworden ist und der uns dann zum Teil wirklich auch einfach so auf so Shows gebucht hat, wo so Suicidal Tendencies, Ignite und solche Bands halt irgendwie am Start waren, Breach und so, und dann wurden wir dazu gepackt. Und in der Zeit haben wir halt so die zweite DIY-Platte von den Donuts rumgeschickt, schon im größeren Stil. Und dann kam das Visions Magazin irgendwann an und meinte so, das wird das Demo des Monats. Und habt ihr nicht Bock, auf dem Bizarre-Festival zu spielen, 1998, Butzweiler Hof, auf unserer Sessionbühne. Das ist eine Art Newcomer-Contest. Und da hörte eigentlich auch schon, Sommer 98. Und da hörte dann unser Zuhören eigentlich auch schon auf, weil wir nur gehört haben, wir dürfen auch ein Bizarre-Festival spielen. Und wir wussten, dass The Cure, Iggy Pop, Rancid und so da halt irgendwie spielen. Und da haben wir gedacht, wir kommen gerade so aufs Bizarre-Festival und dürfen da auch spielen. Mega geil. Diesen Newcomer-Contest haben wir dann gewonnen, verrückterweise. Und danach ging es dann so richtig los. Dann ging es los, dass Booking-Firmen ankamen und uns Angebote gemacht haben. Dann kam
die Maschine so langsam los.
Genau, dann kam Burning Heart aus Schweden auf einmal, die wir einfach nur so per se bemustert hatten. Und Peter Alquist von Burning Heart hat geschrieben, ey, it's really rare that I listen to a CD completely these days. Yours blew me away. Do you guys want to sign with Burning Heart? Weißt du? Und gleichzeitig gab es dann aber auch von Gun Records Supersonic, was ein Ableger von der BMG damals ein Sublabel war, in Witten ein Angebot. Und wir haben uns letzten Endes, die Bauern, die wir waren, dafür entschieden, die Company aus Witten zu nehmen, weil wir gedacht haben, wenn es Probleme gibt,
fahren wir dahin.
Können wir dahin.
Ja, Burning Heart haben uns dann,
Burning Heart haben uns dann 2001 nochmal lizenziert und die haben noch zwei Alben gemacht und dann waren wir also mit Millencolin und Anti-Flag halt eben so auf Europa-Tour.
Zu der Zeit einfach auch ein Riesenname, die ganzen schweden Bands, ne? Ich finde nochmal ganz witzig, weil ich gerade ganz kurz nur, ich habe mir nochmal die erste CD angeguckt, Und da steht ja tatsächlich auch drauf, und das, du wirst das wissen, weil ich glaube, du weißt viel noch der Bandgeschichte. Feel free to copy as much as you like for your friends, or better yet, make us fucking rockstars. Also, das scheint ja auch funktioniert zu haben. Vielleicht hätten das einfach alle Leute in ihre CDs schreiben sollen.
Ja, die ironische Brechung hat dann im Nachgang dann doch gar nicht so gut funktioniert oder besser als es sollte oder wie auch immer. Aber das ist, um wirklich, Claude, um deine Frage auch von eben, also jetzt mit dieser langen Hafenrundfahrt zu beantworten. Es gab niemals den Plan, dass wir das beruflich machen. Es gab immer nur eine Idee davon, in 2 Wochen könnten wir die und die Show spielen. Mhm. Und dann gab es irgendwann, als wir das alles mal gemacht haben, so dieses ganz große Ziel, einmal mit Bad Religion spielen und danach können wir uns auflösen. Und auf einmal hatten wir auch das im Sack. Und dann standen wir da und haben gedacht, fuck, was machen wir denn jetzt? Und so ging es also immer peu à peu weiter. Als wir den Deal Ende 98 unterschrieben hatten, nach 5 Jahren DIY, da haben wir alle gesagt so, boah, beruflich? Keine Ahnung. Wir waren alle gerade angefangen zu studieren oder Guido hatte gerade angefangen bei Musik Produktiv eine Lehre zum großen Außenhandelskaufmann zu machen und so. Ja, was machen wir denn? Und dann haben wir uns mehr oder weniger eigentlich auch so einvernehmlich mit unseren Eltern, weil wir ja echt noch jung waren damals, so geeinigt. Lass uns doch einfach Dönekes machen und dann gehen alle zurück in ihr Studium oder wie auch immer. Aber dabei ist es geblieben bis zum heutigen Tag. Wir haben alle nicht zu Ende studiert. Eike hat eine fertige Ausbildung als Ergotherapeut und das war's. Alex ist Doktorand auf dem Blatt Papier. Aber wir haben nichts mehr anderes gemacht seitdem.
Aber sag nochmal, wie alt warst du, als das so richtig durch die Decke ging mit den Demons?
Definiere durch die Decke ging. Also du meinst, wo der erste Deal da war oder was?
Ja.
Lass mich überlegen. Da war ich 22.
Ich bin doch saujung.
Ja, genau. Ja. Guido war dann 20, genau. Und die anderen waren so alle so 22, 23, das Alter, würde ich sagen.
Und zu der Zeit, wie viele Konzerte habt ihr so im Jahr gespielt?
Also die ersten Jahre waren krass viel. Also jetzt ab da, wo wir wirklich diesen Deal hatten. Und ganz besonders so ab der Zeit, wo wir die Pocket Rock, also das zweite Album auf einem Sublabel von einem Major veröffentlicht haben. Als die Pocket Rock 2001 rausgekommen ist, da hatten wir so einen Jahresturnus von, ich würde sagen, 120 Shows pro Jahr oder so. Und das hat dann aber auch direkt seinen Tribut gezollt oder eingefordert. Und ich habe dann wirklich nach die ganze Zeit durchpeitschen. Und immer wenn quasi wir von Shows zurückgekommen sind, war ich als Sänger derjenige, der dann direkt sofort wieder sich in einen Zug gesetzt hat oder in ein Auto, weil ganz klassisch für Interviews, fürs Fernsehen und so weiter, die wollten immer den Sänger haben. Das heißt, ich bin also wirklich echt in so eine Maschine reingeraten, wo ich eigentlich nur noch um diese Band und für die Band rotiert habe. Und ich habe so total Schlafmangel halt irgendwann gehabt und habe mich einfach nur noch kotzelend gefühlt. Und Ende vom Lied war, dass ich halt Panikattacken galore gekriegt habe. Und dann gab es so einen Full Stop mehr oder weniger so Anfang 2002, Ende 2001, so die Ecke, wo ich einfach für 4 oder 5 Monate ausgefallen bin, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte nicht mal stehen. Und so ausgebrannt und fertig war ich. Und dann habe ich halt so angefangen, so Gesprächstherapien auch in Anspruch zu nehmen. Und 2002 oder 2003 ging es dann auf einmal Next Level los, dass wir so die ersten Shows in USA und Japan und so gespielt haben. Und weil ich damals nicht der Karussellbremser sein wollte mit meinen Panikattacken und so, habe ich mir wirklich zu der Zeit Psychopharmaka reingehauen, um einfach auf Spur zu sein, damit wir diese Touren spielen können.
Aber die haben funktioniert, oder was? Tatsächlich?
Ja, okay. Ja, ey, ohne Scheiß. Wir sind in Japan verrückterweise damals schon über Importe damals in den Charts gewesen, haben dann so Mails gekriegt, so die ersten Mails, die man so Anfang der Nullerjahre gekriegt hat, als man das erste Mal Internet hatte, so nach dem Motto, Ende 90er, 99 oder so, kamen die ersten Mails, ey, ihr müsst unbedingt mal endlich hier hinkommen, ihr seid hier riesengroß in Japan. Und das ist völliger Bullshit. Haben dann irgendwann auf der CMJ in New York gespielt und ich glaube 2002 oder so war das dann und da kam dann ein Japaner zu uns an, verbeugte sich ganz tief vor uns, fragte, welche Band seid ihr? Wir haben gesagt, Donuts, und dann meinte er so, mein Gott, das gibt's ja gar nicht, ihr seid riesengroß in Japan, und wir hatten das als japanische Höflichkeit abgetan. 3 Monate später waren wir dann in Tokio, 2 Alben wurden dann nachträglich offiziell veröffentlicht und die waren beide von 0 auf 3 in die internationalen Charts in Japan gegangen. Und dann hatte ich in einer, bei dem einen Album, bei Amplify the Good Times, als es rausgekommen ist, Whitney Houston zur gleichen Zeit veröffentlicht und die ist hinter uns in den japanischen Charts eingestiegen. Das ist völliger Irrsinn halt so. Und dann wurden so Straßenzüge abgesperrt, wenn wir dann so von Shows weggefahren sind. Da wurdest du so quasi mit so einer Polizeikolonne weggefahren, als wir dann mit Midtown aus New Jersey da auf Tour waren und so. Und das war einfach irre. Das hat, also es war völlig gaga alles. So.
Aber hat dir das immer gefallen, was da so sich abgespielt hat?
Ich fand es zum Teil übertrieben natürlich, also so in Japan, das war natürlich irre, sowas mal mitzuerleben, aber da haben wir uns auch zwischendurch einfach angeguckt und meinten so, ey, Alter, wir sind die letzten Heckenpenner, wenn die wüssten, so nach dem Motto, weißt du. Da wurde dir dann aber auch ziemlich schnell klar, naja, aber am Ende des Tages kochen ja alle Bands nur mit heißem Wasser und selbst ein Tom Araya von Slayer geht irgendwann, kommt er nach Hause, macht den Abwasch und geht halt aufs Klo, wenn er kacken muss.
Das glaube ich also, bei dem nicht.
Aber musstest du da auch viele Kompromisse machen, sozusagen in der Zeit, oder musst du auch heute immer noch Kompromisse machen? Das interessiert mich, also so, man muss sich ja manchmal wahrscheinlich auch mit Arschlöchern die Bühne teilen, oder?
Ja, also auch da haben wir eigentlich so, zumindest was das Touren angeht, immer echt viel Glück gehabt. Und da war es halt echt immer so, dass wir wirklich tolle Tourpartner und Partnerinnen dabei hatten. Also wirklich keine Arschlöcher, mit denen wir unterwegs waren. Ich war absolut kein Fan von den Formaten, in denen wir damals so stattgefunden haben, so im Fernsehen.
Also, was gab es denn da so?
Na, also,
Musikfernsehkram, Viva.
Ja, genau. Also als die Pocket Rock rausgekommen ist, war Whatever Happened to the 80s, diese Single, diese erste, die hatte auf einmal Major Airplay auf 3 Kanälen, Viva 1, Viva 2 und MTV. Überall die höchste Rotationsstufe, sodass du zum Teil durchs Fernsehen durchgeklickt hast und wir auf 3 Sendern gleichzeitig gelaufen sind. Einfach so im Tagesprogramm. Also völlig gaga halt irgendwie. Und dann kommen natürlich solche Sachen auf den Plan wie Top of the Pops. Und dann spielst du auf einmal bei Top of the Pops und du willst das gar nicht.
Playback hoffentlich.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Da geht ja nur Playback. und das war für uns halt wirklich echt so ein Ding, wo wir dann ganz lange drüber diskutiert haben. Machen wir das? Sagen wir das ab? Und so weiter und so fort. Irgendwann kam dann so die Idee, die Frage ist ja nicht machen oder nicht machen, sondern wie machen. Und dann haben wir halt so quasi ähnlich wie Maiden das damals gemacht haben, einfach so buntes Instrumentenwechsel-Spielchen gespielt und so weiter und so fort. Aber so im Nachgang betrachtet, das waren so Sachen, so diese Geschichten oder Viva Interaktiv oder so, wo wir die einzige Band waren, die da jemals aus einer Live-Sendung rausgeflogen ist, weil wir nicht die angepassten Antworten gegeben haben, die halt ansonsten irgendwelche Pop-Sternchen da so in so einem Live-Talk gegeben haben. Das hätte es halt alles nicht geben müssen unbedingt. Und ich glaube auch, dass es im Nachgang, wenn es überhaupt irgendwas gibt, dann sind das so die Sachen, wo ich verstehen kann, dass Leute, die uns nicht von der Pike auf gekannt haben und die nicht wissen, dass wir einen Background hatten von 5 Jahren DIY vorweg und so weiter und so fort. Die Leute, die uns also von jetzt auf einmal so im Fernsehen gesehen haben und uns noch nie vorher gehört haben, für die.
Was sind das für Trottel?
Ja, für die muss sich das gecastet angefühlt haben. Mhm. Und unsere Videos waren auch per se alle scheiße zu der Zeit. Also da muss man auch nicht drüber reden. Du musst dir mal unsere alten Videos angucken bei YouTube.
Ich habe gerade so ein bisschen nochmal geguckt. Also mir ist zumindest nichts ganz Dramatisches ausgefallen. Ja, wir hatten schon H-Blocks hier, wir hatten schon Rikers hier, da waren deutlich schlimmere Videos.
Ja, also, aber es ist halt.
Optisch würde ich sagen, stylmäßig war Luft nach oben. Die 7/8-Hosen, die du eine Zeit lang getragen hast,
wirkte
zumindest so schwierig, aber hey.
Naja, genau.
Das ist nicht so wichtig.
Aber
da. Immerhin keine leicht bekleideten Mädchen.
Das ist richtig, immerhin das.
Ja.
Ich kann absolut verstehen, wenn Leute uns damals halt scheiße gefunden haben. Wenn das deren Erstkontakt mit uns war. So. Und das heißt, im Grunde genommen haben wir irgendwann eigentlich so in der Do Nots 2.0 Rechnung. Wir haben so ab 2006, 7, 8, da haben wir angefangen, haben uns ja rausgeklagt aus dem alten Plattenvertrag, weil wir da nicht mehr sein wollten.
Selber machen und so, ne?
Genau. Ab da haben wir angefangen, unser eigenes Label zu machen und so. Und da haben wir erstmal die ganze Zeit gegen Windmühlen gekämpft und haben die ganze Zeit sowas wie eine Kurskorrektur hinlegen müssen, weil ganz viele Leute uns falsch abgespeichert haben. So als, ey, ihr seid doch Yesterday Sensations, haben die einen gesagt, die anderen haben gesagt, total untrue damals gewesen, wie sollte das heute true werden und so weiter und so fort. Und das heißt, dann haben wir im Grunde genommen wieder ganz kleine Brötchen gebacken und peu à peu gesagt, okay, aber ab jetzt machen wir das alles richtig, arbeiten nicht mehr mit Arschgeigen zusammen, gehen nicht mehr in Formate, die wir nicht gut finden und so weiter, sondern bauen uns ein Umfeld, in dem wir uns einfach wirklich wohlfühlen und zeigen den Leuten, dass wir es ernst meinen. Und wenn du das mit so einem Marathonläufer gehen halt irgendwie verbindest und den ganzen Bums nicht ein Jahr machst, dann in Sackhaus und weg bist vom Fenster, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du kurz vorm 30. Bandgeburtstag wirklich von allen Seiten Sympathien bekommst dafür, dass du es so lange durchziehst, dass du es alleine durchziehst, dass du es mit deinem eigenen Label durchziehst und es wirklich schaffst in einer Zeit, in der Planungssicherheit nicht da ist, in der im Corona-Nachklapp Konzerte und Touren zusammenbrechen und so weiter und so fort, wir die größten Shows in 30 Jahren spielen und auf Platz 1 in den Charts charten mit unserem kleinen Indie-Label und mit Blinker links an den Majors vorbeifahren. Mhm. Und das ist die größte, tollste Wertschätzung und Genugtuung im Nachgang, die man kriegen kann. Und da bin ich ganz dankbar für.
Ja, vor allem war es ja bei euch, ja, so mach du es doch.
Ich wollte nur fragen, wie viele 1000 Shows habt ihr wohl inzwischen gespielt?
Es gibt eine ziemlich genaue Liste. Ich würde es jetzt nicht mehr ganz genau sagen können momentan, weil ich nicht weiß jetzt, wie sehr das nachgehalten wurde in den letzten Jahren. Ich sag jetzt mal einfach, Pi mal Daumen sind wir so bei 1400. Okay. Würde ich sagen.
Was mich nämlich interessiert ist, wie, also vergleich mal die erste Show, die du gespielt hast mit den Lunats, mit dem letzten Konzert, was du gespielt hast. Was ist der Unterschied? Wie hat sich das angefühlt?
Der Enthusiasmus ist der gleiche. Also, und das, ohne Scheiß, ich meine, mach dir jetzt gerade einen Haken unten auf der Liste, wo steht, klebrige, pathetische Antworten vorgefertigt aus der Promo-Hölle.
Ist schon gelegt. Ist gesetzt.
Der Enthusiasmus ist ungebrochen der gleiche, vielleicht sogar noch größer geworden in all der Zeit. Ich hoffe sehr, dass wir uns musikalisch weiterentwickelt haben, weil alles andere wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte nach 30 Jahren. Ich glaube, wir haben, dass das der größte Unterschied ist, dass wir ein größeres Selbstverständnis davon haben, dass all das, was wir machen, Donuts ist, dass wir keinen Szene-Dogmen entsprechen müssen, sondern unsere eigene Szene sind in gewisser Weise. Und dass wir einfach unendlich demütig dankbar dafür sind, dass wir wissen, dass wir das halt über fast 3 Dekaden machen dürfen. So. Und wenn du dann immer noch siehst, dass du wächst und nicht nach Album Nummer 2 oder 3 im Sinkflug auf einmal dich befunden hast und dann 10, 20 Jahre deinem eigenen Schatten von damals hinterhergerannt bist, dann ist das Tollste, was passieren kann. Das Schöne ist, dass wir mittlerweile schon fast ein bisschen den unberechenbaren Moment herauskitzeln wollen. Also es gibt ja ganz viele Bands, die haben so, die spielen gefühlt 30 Jahre die gleiche Show. So. Und das ist total lupenrein, das ist stadiontauglich, das ist, da sind die Ansagen vorher schon auf dem Blatt Papier und so weiter und so fort. Und ich liebe das mittlerweile, wenn Sachen kaputt gehen auf Konzerten. Ich will gar keine normale Show spielen. So, ich liebe es, wenn Stromausfälle sind. Ich liebe es, wenn Verstärker anfangen zu qualmen und auf einmal eine Pause von 20 Minuten entsteht. Weil da trennt sich dann nämlich wirklich die Spreu vom Weizen. Da können es dann wirklich die besten Konzerte aller Zeiten werden, weil da kannst du nämlich wirklich zeigen, was du auf dem Kasten hast oder halt eben auch nicht. Da gibt's halt wirklich Bands, die können damit gar nicht umgehen, die werden dann wahnsinnig unlocker und dann merkst du auf einmal, was für eklige, selbstverliebte Arschlöcher das sind. Und dann gibt's halt Bands, die das ganze Volley aus der Luft nehmen und sagen, geil. Das ist das beste Bett für den besten, most memorable evening of all time. So. Und das Letztere sind wir. So.
Das ist aber auch, du sprichst ganz viel von wir. So, ja. Also das heißt, es ist, ihr habt wahrscheinlich wahnsinnig viel Konsens in der Band. Ne? Ich meine, gerade du und Guido, ihr seid Brüder, ihr anderen kennt euch alle auch seit 30 Jahren. Ja. Kannst du trotzdem für dich so sagen, was, und es gibt ja in jeder Band so verschiedene Typen, Charaktere und so, ne? Also, was ist denn so deine Rolle in der Band? Außer natürlich zu singen. so in dem Bandgefüge?
Also, dazu muss ich erstmal sagen, dass wir alle irgendwie, jeder so seinen eigenen Posten wirklich bekleidet, ohne dass das bei den meisten ausgesprochen oder auf dem Blatt Papier niedergelegt ist. Also Alex ist der Einzige, unser Gitarrist, der ist der Einzige, der seit 2012, wo unser damaliger Manager seine Kündigung eingereicht hat, erst kommissarisch und dann irgendwann wirklich das Management-Business übernommen hat. Wir hatten damals eine kurze Liaison mit JKP, dem Label von den Toten Hosen und Patrick Ort als Manager, der uns liebend gerne gemacht hätte. Und wir hätten uns da auch sehr, sehr wohl gefühlt, weil wir uns einfach mögen. Aber dann ist halt Tage wie diesen passiert bei den Toten Hosen und auf einmal war der nicht mehr erreichbar. Natürlich so und so lang. Da waren alle Kanäle bei denen verklebt. Der ist immer noch ein ganz, ganz, ganz dicker Freund, genau wie die Toten Hosen das sind. Und die stehen uns wirklich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen und supporten uns, wie es nur geht. Und dafür sind wir sehr dankbar. Aber Alex hat irgendwann wirklich dann offiziell den Managementposten übernommen.
Und das ist klar, okay, Managementkram immer alle zu Alex da mit Anfragen und so.
Genau.
Und wir haben mittlerweile, was bist du denn in der Band, außer der Sänger?
Ich bin, genau, pass auf, um das kurz auszuführen, wir haben mittlerweile noch eine Person, eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin von uns, nämlich die Tessa dabei, die macht mit Alex zusammen also Management, Label-Business und das ganze Daily-Business halt im Grunde genommen. Ne?
Also Versand und ihr habt ja so ein Riesenlager, wo Millionen von T-Shirts und sowas sind.
Und so, oder? Shirts und so macht der Merch-Cowboy, die sind oben drunter. Genau, nee, aber wirklich so alles, was Product-Management angeht, was der ganze Wumms, den so ein Label halt mit sich bringt und so. Ne? Und weil wir das natürlich trotzdem irgendwie zumindest, also das muss ja auch vergütet werden und so weiter, wir sind in der GbR als Band und so, das heißt also Alex hat dazu zu seinem Bandposten hat er also auch noch einen Managementposten in dieser GbR. Dann ist es aber auch so, dass ich eine ganze, ganze Menge zuarbeite im Sinne von Akquise halt auch ganz oft. Also sprich, ich networke super viel mit anderen Bands und so weiter und so fort. Und ich schreibe natürlich die Texte, ne, machen wir mittlerweile halt irgendwie, da guckt auch jeder drauf, jeder sagt auch zur Musik an jeder Front irgendwie was. Das heißt, wir sind wirklich eine totale Wir-AG, muss man echt sagen. Dann dauert es zwar super lang, bis man zu einer Entscheidung am Ende kommt, aber dann sind zumindest alle glücklich. So. Und ich bin aber auch auf dem Blatt Papier der Präsident der Band, weil es auch dafür halt einfach einen Namen geben musste. Also es ist halt totaler Bullshit, aber ja, ich bin der Präsident der Band, laut Blatt Papier. Aber genauso involviert, wie das alle sind. Und ne, also mein Ding ist natürlich an vorderster Front, weil das wahrscheinlich auch von jemandem, der ein Mikro hält, erfordert wird. Ich mache die meisten Interviews. Ich mache ja mittlerweile auch meine eigene Radioshow bei Radio Bob und so. Das heißt also, wenn du so willst, ein bisschen so
Spokesperson.
Ja, genau. So, ne? Das mache halt die Akquise. Ich bin sehr auch so mit dem, also ich mache mir immer sehr viel Gedanken über den Überbau von so einem Album. Also, ich bin dann der letzten Endes halt auch immer hingeht als allererstes und sagt, pass mal auf, das hier schmeiß ich jetzt einfach mal in den Raum als Playlist für das neue Album. In der Reihenfolge kann ich es mir vorstellen. Okay. Oder ich schreibe die Setlisten und sage, das hier ist eine Grundsetlist, lass mal diskutieren. Und da dann alles gemeinsam. Der Purgen zum Beispiel ist, wenn du so willst, sowas wie der Hausmeister in unserem Studio, der zusieht, dass das alles läuft. Der macht auch die ganzen Vlogs und den ganzen Kram. Der macht also diese ganze Geschichte. Eike ist unglaublich gut darin und bin ich ganz glücklich darüber, dass ich das niemals machen muss. So das ganze Rechnungswesen und so.
Klar, gehört ja auch dazu, ne?
Ja, natürlich, aber ich hasse das. Also das ist der Grund, also unser Konto würde anfangen zu brennen, sobald ich nur die Zugangsdaten hätte. Also so schlecht bin ich in der Sache. Und Guido ist halt wirklich einfach der Assi mit der Gitarre, der die ganze Zeit schreibt.
Das heißt, der ist so songmäßig, bringt der am meisten.
Ey, der kommt mit einem Portfolio von locker 100 Demos oder sowas, Albumturnus einfach rein, da wird der Laptop aufgeklappt und dann wird die ganze Zeit gehört.
Dann sagt er, das ist cool.
Ja, genau, und hören halt morgens, um uns überhaupt die Gehörgänge frei zu pusten, bevor wir anfangen zu schreiben im Studio, denn wir schreiben von der Pike auf neu im Studio. Die wenigsten Songs sind komplett fertig. Es ist meistens so, dass wir Musik hören, von City Lauper bis Entombed ist alles dabei, und dann fängst du irgendwann an, Demos zu hören und sagst, Heute nicht, nicht so geil. Geiles Riff, weiter, 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 geiler Groove. Lass mal den Groove nehmen und das Riff da drauf spielen. Und dann geht das halt so peu à peu los. Genau.
Cool. Ich will noch mal so ein bisschen einen Schritt zurück. Du hast ja vorhin angerissen, so ein bisschen das mit den Panikattacken, die du hattest, als es so ein bisschen, als ihr größer wurdet. Du giltst ja so als super sympathischer, bodenständiger, in Anführungszeichen, Rockstar. Ist es eigentlich auch manchmal mühselig, dieses Bild aufrechtzuerhalten? Und hast du eigentlich auch manchmal Allüren? Also wäre ja auch nachvollziehbar. Ich meine, wenn man so in Japan auf Tour ist, wenig Schlaf, keine Ahnung. Oder hast du auch manchmal so den Gedanken, dass du gerne ausbrechen möchtest? Oder gab es es sogar auch schon mal Momente, wo du gesagt hast, ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr?
Ich schmeiß hin, ich glaube, hab keinen Bock mehr, hat es noch nie gegeben, weil ich so nah an dem Traum lebe, von dem, was ich immer machen wollte, dass ich das mit samt Handschuhen anfasse, genau wie der Rest der Band. Wir wissen so sehr, wie sehr eine Band auf Sand gebaut ist, aber was für ein großes Schloss man sich auf Sand bauen kann. Das ist ganz toll zu wissen, mit diesen 30 Jahren Unterschied von damals zu jetzt, zu sehen, was wir alles hinbekommen haben und das aus eigenem Stand. Deswegen fassen wir das alles mit Samthandschuhen an und sind, glaube ich, jeden Tag einfach nur ganz, ganz dankbar, dass wir das machen dürfen. Das heißt, Allüren in dem Sinn hat kein einziger von uns. Nicht die Bohne, wirklich. Also, und da sind wir, glaube ich, auch echt wahrscheinlich auch nicht unbedingt funktional dem Rockstar-Ding gegenüber, glaube ich, so eine langweilig bodenständige Band, allürenlos. Dass, ganz ehrlich, ich glaube manchmal wirklich, dass man die nächste Reiseflughöhe erreichen würde, wenn man anfangen würde, ein Arschloch zu werden. Weil das so eine komische Distanz zu Leuten schafft und Leute irgendwie so dieses Gefühl haben, der ist unnahbar, ich kann den nicht erreichen, ich muss es probieren oder sowas. Aber das war nie meine Idee davon, in einer Band zu spielen. Und ganz besonders nicht meine Idee von Punk. Weil das, was mich damals an Punk begeistert hat, von Sekunde 1 an, war und ist immer noch das Gleiche wie heutzutage, dass du im Grunde genommen mit Malen nach Zahlen ganz, ganz, ganz viel bewegen kannst, diese Welt für einen kurzen Moment besser machen kannst und dass du es in einer perfekten Welt sogar hinbekommst, die Grenze zwischen Publikum und Band komplett aufzulösen, sodass das alles ein großer Haufen, eine kritische Masse ist, die für einen ganzen kurzen Moment, und wenn es nur wirklich eine Show oder ein Song lang oder sowas, so zusammenstehen, egal welche Disposition, egal wo du herkommst, egal wo du hingehst, alle sind geeint und bestenfalls für eine gute Sache. Und wenn ich da halt sowas sehe wie vor 3 Wochen, als wir mit den Toten Hosen und Thies Uhlmann diese Show in Düsseldorf gespielt haben, wo 1,6 Millionen Euro rumgekommen sind, dadurch, dass wir das machen dürfen, was wir am liebsten machen, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und dann glaube ich wirklich daran, dass Rock vielleicht nicht die Welt rettet oder sowas, aber ein guter Song dabei hilft. So.
Genau. Das nachvollziehbar. Aber ich würde auch noch mal gerne noch mal eine Frage zu diesen, also gerade dieser der gesellschaftliche Umgang so mit Mental Health und hat sich ja extrem geändert so, ne? Ja. Also dass viele Leute sprechen einfach auch über Panikattacken, über Depressionen, darüber Therapie zu machen. Das war ja in der Zeit, als dich das mehr betroffen hat, ja noch nicht so der Fall.
Das stimmt.
Also war das wer wusste davon? Konntest du, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du in der Band offen damit umgehen konntest. Ja. Aber war das in diesem, ich nenne es jetzt auch mal Business, irgendwie eher, na, lass mal lieber nicht drüber reden, oder ist mir auch zu privat, oder wie bist du irgendwie damit umgegangen? Warst du in so Erklärungsnot, ey, der Ingo, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr lang nichts oder sowas?
Du hast schon recht. Also, das war natürlich damals schon echt noch ein stigmatisierteres Thema. Wenn du, also, und das war nichts, worüber man gerne gesprochen hat. Ich meine, letzten Endes ist ja keine Krankheit oder kein Defizit, was man hat, unbedingt etwas, mit dem man gerne hausieren geht. Es sei denn, man hat irgendwie ein Syndrom, das man ganz besonders gerne in den Kopf getätschelt bekommen möchte oder sowas. Ne? Das ist halt einfach natürlich nicht geil. Schönerweise leben wir heutzutage in einer Zeit, in der, ja, es, das gilt ja niemals als schick, Also warum sollte es auch? Das ist, das, wenn jemand
ja, mal eine man kann drüber reden halt, ne?
Ja, also, genau.
Und aber jemand sagt mir, was ist denn jetzt los so? Ne?
Hast du recht, Jobst, aber es gibt natürlich auch Leute, die eine Depression schon heutzutage im Social-Media-Zeitalter fast als ein Nice-to-Have mit sich rumtragen, weil es
ein Must-Have.
Ja, weil es in gewisser Weise denen halt eine Aufmerksamkeit gibt und so weiter. Und ich glaube ganz sicher, dass solche Leute niemals wissen werden, wie es sich anfühlt, wenn ein Telefonhörer so tonnenschwer ist, dass man den nicht aufheben kann, weil man nicht mal die Kraft hat, aus dem Bett aufzustehen. Glaube ich ganz ehrlich, das sind nicht solche Leute, weil alle anderen sehen das nicht als etwas, mit dem man hausieren geht, um sich selbst in ein Rampenlicht zu stellen. Ernsthaft.
Nee,
und wer aber wirklich mal Panikattacken und oder Depressionen und dergleichen halt gehabt hat und im wirklich schlimmen Stil, und ich meine das wirklich so, bei Panikattacken hast du einfach das Gefühl, dass du stirbst. Da fängst du wirklich an, in jedem Moment an deinem Körper rumzunesteln und zu überlegen, okay, pass auf, warum hatte ich jetzt hier gerade so ein Zucken? Hat das möglicherweise damit zu tun, dass ich gleich eine Herzattacke kriege? Oder so ein Scheiß. Und daran hängst du deinen ganzen Tag auf. Und deinen ganzen Tag guckst du nur noch, hörst nur noch in dich rein und musst aber dabei funktionieren. Und dann bin ich wirklich zum Teil auf die Bühne gegangen und habe gedacht, okay, alles klar, dann stehst du heute auf der Bühne. Natürlich passiert das nicht, aber es fühlt sich für dich in dem Moment real und echt an. Ich habe damals es gab wirklich so einen Initialmoment, wo wir während einer Show, nämlich in Österreich auf dem, ich glaube, Forest Gate oder Two Days a Week Festival, auf der Bühne gestanden haben. Ich habe mich den ganzen Tag schon kotzschlecht gefühlt in dem Sommer. Nämlich auf die Bühne gegangen und habe während des Songs, den wir da gespielt haben, auf dritter Song oder sowas gemerkt, Alter, ich klappe hier gleich zusammen. Und dann sind mir meine Beine so wackelig geworden und ich habe so eine Panikattacke auf der Bühne gekriegt, dass ich mich hingesetzt habe auf den Drumriser und irgendwann gesagt habe, sorry, ganz kurz mal, ich kann gar nicht. Und bin dann quasi von der Bühne runtergegangen. Und das Publikum hat statt zu buhen, so mich quasi so angefeuert, dass ich wiederkomme. Dann bin ich wiedergekommen, habe noch zwei Songs gespielt, um dann festzustellen, es geht wirklich nicht. Und bin runter von der Bühne. Und das war so der Punkt, wo es dann losging, dass ich von Arzt zu Arzt gelaufen bin, weil ich gedacht habe, ich habe eine Grippe mit mir rumgetragen, aber das war letzten Endes, glaube ich, einfach nur am Ende des Tages eine erste Erklärung dafür, dass ich eine Panikattacke hatte, die ich mir nicht eingestanden habe. Und irgendwann kommst du halt dann in Gesprächstherapien an den Punkt, wo dann gesagt wird, naja, vielleicht ist aber auch mit deinem Körper alles okay oder zumindest semi-okay, aber da oben kannst du mal ein paar Schrauben vielleicht ein bisschen fester drehen. So. Und erst dann fängst du an, darüber zu sprechen. Denn das ist nämlich Teil der Heilung des Ganzen. Das ist halt wirklich damals viel, viel schwerer gewesen, darüber zu sprechen, weil das Thema kein geiles ist. Heutzutage ist die Akzeptanz für sowas viel, viel größer. Ja, natürlich. Und die Reiseflughöhe von Gesprächen oder auch medialer Berichterstattung darüber ist natürlich auf breiter Bahn viel, viel größer und so weiter. Und damals hat man das Ganze gerne Burnout genannt. Ich würde heutzutage einfach ganz stumpf sagen, ich habe eine mittelfette Panikattacke plus eine Depression einfach gehabt. Weil ich die ganze Zeit nur funktioniert habe und ich auch so ein Perfektionist bin und irgendwann die ganze Zeit gedacht habe, weiter, weiter, weiter. Und dein Körper sagt dir irgendwann, nee, Alter, nee, nicht weiter. Du bleibst jetzt mal schön zu Hause im Bett. So. Genau, dementsprechend hat sich das heutzutage halt total geändert. Und heutzutage ist es für mich total heilsam, da auch jetzt, so wie jetzt zum Beispiel mit dir, Claude, und mit dir, Jobst, drüber zu sprechen und das einfach auch so beim Namen zu nennen. Denn auch das kann ich wirklich unumwunden sagen. Eine Panikattacke im klassischen Stil wirst du dein Leben lang nie los. Wenn die Tür einmal auf ist, dann ist sie auf und du wirst immer wieder durchgucken können. Du kriegst die Tür nie wieder geschlossen. Das kann mir kein Mensch erzählen. Und ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die Panikattacken hatten, auch im größeren Stil. Die werden alle dir das Gleiche sagen. Die hast du zwischendurch immer dann, wenn es mal so richtig, richtig stressig wird, schon nochmal. Aber der Unterschied ist, du hast einen ganz anderen Modus operandi, damit umzugehen und das Ganze anders zu bewerten. Und dann kommst du klar, dann bist du safe. Ich habe mich früher.
Aber was ist denn der Umgang, dass du weißt einfach, ja, es kommt, es geht auch wieder weg? Ist das eigentlich so einfach?
Das ist so einfach, wie es schwer ist. Du setzt dich wirklich Situationen aus. Du vermeidest keine Situation. Um dann wirklich festzustellen, die Symptome, die du hast, wenn du eine Panikattacke hast, nämlich sowas wie schwitzige Hände, Pulsrasen, Tunnelblick, Fahrigkeit, ein Unwohlseingefühl, ein nach innen horchen und denken, oh Gott, mein Herz schlägt mir bis zum Hals, ich krieg gleich einen Herzinfarkt und so weiter. Das trägt sich nur so lange, denn je länger du dich an der Situation aussetzt, irgendwann geht das Ganze dann langsam aber sicher runter. Aber das große Thema ist halt, die meisten Leute vermeiden es, in solche Situationen zu kommen. Und dann hast du diese klassische Angst vor der Angst. Und
dann potenziert sich das so ein bisschen.
Genau.
So.
Und dann findest du immer neue Ausreden, warum du dich solchen Situationen nicht mehr aussetzt. Und das verkleinert nicht nur deinen Lebenswirkungsbereich, sondern deine Lebensqualität. Habe ich ja eingangs schon gesagt, deswegen ich keine Drogen nehme zum Beispiel, weil ich halt ein Control-Freak bin und weil ich gerne aus Situationen raus möchte und Stopp sagen kann, wenn ich möchte. Wenn andere Leute das in der Hand haben, fühle ich mich tendenziell unwohl. Das heißt, ich habe eine ganz lange Zeit auch mit Flugangst zum Beispiel zu tun gehabt. Aber das gehört zu meinem Job dazu, mich in ein Flugzeug zu setzen. Wenn ich Japan touren will, wenn ich USA touren will, dann mit dem Schiff dahin fahren, das dauert.
Dauert ein bisschen, ja.
Ja, genau, dann lässt du das lieber sein. Und deswegen tritt mir das in wohliger Weise auch ein bisschen in den Arsch, dass ich halt eben einen Terminplan habe, der sagt, da musst du aber hin, weil du weißt halt, wenn du da bist, auch wie geil das ist. Und dann setzt du dich der Sache halt eben aus. Jetzt fliege ich zum Beispiel in baldiger Bälde in den Urlaub nach Thailand und das wäre mir früher nicht in den Sinn gekommen. Wahrscheinlich hätte Ingo 2001 hätte gesagt, aber Teutoburger Wald ist doch auch ganz schön.
Ist auch schön.
Ja.
Hattest du eigentlich irgendwann mal Angst, dass diese Panikattacken und auch die Depression, dass sie das verunmöglichen, dass du das, was du liebst, weitermachen kannst?
Ja, ja. Ja, das war wirklich, das war 2001, 2002 war das wirklich echt so ein Ding, wo ich gedacht habe, ey Alter, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Also weder mit der Band noch im Leben, weil ich habe wirklich da angefangen, so Panikattacken zu kriegen, wenn ich mich auf den Fahrersitz im Auto gesetzt habe. Während einer Fahrt von der Probe zurück oder zur Probe hin, von jetzt auf gleich auf einmal gedacht, ich muss hier raus aus dem Auto und so weiter, habe einfach angehalten und stand keuchend neben dem Auto und solche Geschichten halt einfach. Und das hatte sich an so vielen Punkten in meinem Leben dann auf einmal manifestiert. Ich habe es auf einmal nicht mehr genossen, in Restaurants zu sitzen und mit Freunden halt irgendwie essen zu gehen oder sowas, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss hier weg, das ist keine geile Situation. Und da habe ich irgendwann dann so gedacht, so ey Alter, wenn das jetzt die Aussicht darauf ist, wie der Rest deines Lebens verläuft, ja, schönen guten Tag. Und ich habe dann aber wirklich eine ganz, ganz tolle Therapeutin in Osnabrück halt gefunden damals. Und die hat mir wirklich einfach beigebracht, du musst dich diesen Situationen aussetzen. Du musst dich da reinbegeben, um festzustellen, dass es aushaltbar und um festzustellen, dass dein Körper dir gerade Symptome vorspielt, die der nicht hat. Das ist einfach Adrenalinausschüttung, die du falsch bewertest. Und siehe da, müßig nähert sich das Eichhörnchen, heißt es so schön, und das ist in der Heilung halt genauso. Hatte ich dann so kleine bis mittelfristige Erfolgserlebnisse und die haben mich dann ein bisschen lockerer werden lassen. Und über all die Jahre ist das viel, viel besser geworden.
Es ist in der Zeit, als du diese starken Panikattacken hattest, warst du deiner Beziehung?
Ja. Ja, und glaube auch ganz sicher, dass ich alles andere als ein toller Partner in der Zeit halt irgendwie war. Also das frage ich mich halt sowieso immer sehr, sehr oft. Also ich stelle sehr oft so in Frage.
Du bist schon ein sehr selbstkritischer Typ, ne?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Jeder andere würde was anderes behaupten, weil wenn du dich auf eine Bühne stellst, dann bist du natürlich auch trotzdem, du hast das Rampensau-Gehen und wenn, ne, da schlagen halt wirklich zwei Herzen in der Brust. Denn auf der einen Seite musst du da rausgehen und musst sagen, kriegt euch, ich kriege euch alle. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch ganz oft so, reiche ich eigentlich aus? Was bin ich eigentlich für ein Hi-O-Pi, so nach dem Motto? Also das
funktioniert ja erstaunlicherweise gut zusammen. So klischeemäßig würde man ja denken, nee, das ist halt so ein, gerade mit dem Erfolg, den ihr ja auch habt, so, ne, der irgendwie einfach, also schwarz auf weiß auch da ist, ne, gerade jetzt mit dem neuen Album, wo man sagt, naja, also was hat der denn? Der muss ja gar nicht kritisch mit sich selbst sein. Nee, so. Aber ich meine, wenn man so ist, dann ist man so. Das ist ja auch so ganz klar. Und das habe ich jetzt mir. Es gibt ja viel von dir zu lesen und zu hören. Und du bist sehr aktiv. Und das kriegt man ja auch einfach mit, dass du jetzt nicht so ein ich mach alles geil und wir sind die Geisten. Also schon irgendwie, aber halt nicht so ohne ein Aber und ohne dass es irgendwie dass du das so einfach betrachtest. So.
Ja, da bin ich auch ganz glücklich darüber, wenn sich das transferiert halt irgendwie.
Total.
Weil ich möchte halt auch gar nicht irgendwie, dass Leute denken, dass ich da rausgehe und dass ich das alles für gegeben hinnehme und dass ich, nur weil ich ein Mikro in der Hand habe, macht das nicht das, was ich sage, wahrer. Mhm. Das macht es lauter.
Ja.
Das ist nichts Tolles, das ist nichts, worauf man stolz sein muss, so, weißt du?
Kannst du dich noch an die letzte Panikattacke erinnern, was die ausgelöst hat?
Also ich kann dir sagen, dass ich so vor gut 5 Jahren wieder eine Episode hatte, wo ich dann wieder Gesprächstherapien auch in Anspruch genommen habe für ein Jahr oder so, da ist mein Papa gestorben. Und das war ein Auslöser, dass ich ganz viel über den Tod nachgedacht habe, darüber, wo ich quasi gerade so auf dem Zeitstrahl stehe und so weiter und so fort. Und das hat dann wieder so diverse Sachen halt irgendwie losgetreten. Und grundsätzlich kann ich dir sagen, dass jedes Mal, wenn halt viel auf einmal passiert, wenn viele Termine korrelieren und so weiter, und das tun sie zwangsläufig, wenn du eine Familie halt irgendwie hast mit Kids, die ihre Zeit einklagen, gleichzeitig aber auch auf Tour sein muss und so. Ich kann dir sagen, immer dann, wenn so richtig, richtig viel los ist, funktioniere ich auf der einen Seite wahnsinnig gut und auf der anderen Seite überhaupt gar nicht. So.
Ja. Aber zu deiner Familie, du hast ja schon in verschiedenen Interviews auch darüber erzählt und auch jetzt uns schon darüber berichtet, dass ihr ein ganz cooles Elternhaus hattet.
Ja.
Deine Eltern haben deine Karriere auch aktiv verfolgt, waren ja auch bei Konzerten und hattet ihr auch immer ein enges Verhältnis bei allem, also haben die euch immer unterstützt bei dem, was ihr gemacht habt.
Ja, absolut. Also wirklich. Und ich weiß, wie unglaublich cool das klingt, wenn man sagen kann, ey, meine Eltern waren totale Arschlöcher und deswegen bin ich so eine harte Sau geworden oder sowas.
Bist du ja gar nicht.
Ja, eben. Fuck it. Ey, ich komme aus dem allerbesten Elternhaus. Die haben mich oder uns alle immer so open-minded erzogen. Die waren, ohne Scheiß, ey, bei uns war immer Tag der offenen Tür. Jeder war wirklich, willkommen. Es gab wirklich Zeiten, wo Guido einfach irgendwelche Punks, die auf Platte gelebt haben, mit nach Hause genommen hat. Und die haben dann halt bei uns gepennt. Und dann haben die Ratten von denen halt in Guidos Bettkasten halt rumgehangen und so. Und meine Mama ist morgens reingekommen, hat gesagt, okay, wie viel sind es denn heute? 10 oder 12? Okay, dann mache ich euch mal Frühstück. So. Die waren immer cool. Und natürlich ist es aber auch so, dass Eltern auch nur so weit Einsicht in dieses ganze Business haben oder auch in all das, was das in allen Ausformungen am Ende des Tages bedeutet, in Zahlen und so. Aber wenn du jetzt dann halt nach Hause kommen kannst und sagst, unser neues Album Heute ist ein guter Tag ist auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen, dann verstehen die das.
Das versteht jeder, ja.
Und dann gehen die halt auch ganz stolz, sind die immer, wenn irgendwie solche Meilensteine für uns passiert sind, Halle Münsterland 2x ausverkauft oder
sind
sowas,
die auch da.
Dann sind die da. Dann gehen die aber auch hinterher so quasi in der Nachbarschaft damit hausieren, bringen jedem halt einen Schnaps mit und dann wird halt einfach sich gefreut und gefeiert und so. Und meine Mama zum Beispiel ist damals, also bis zum heutigen Tag kommt die immer zu Shows in der Nähe und so. Und als mein Papa noch gelebt hat, die sind immer zusammengekommen. Dann hat meine Mama immer ein XL Do Not Shirt angehabt, was bei der aussah wie so ein Nachthemd, weil die nun 1,48 Meter groß ist. Und dann ist sie halt immer losgegangen und hat halt so eine Pulle Jägermeister im Anschlag gehabt, ganz westfälisch, und ist so die verschiedenen Positionen unserer Backliner abgelaufen und hat mit jedem halt so einen Schnaps getrunken. So, oder hat auch mal Evil Jared von der Bloodhound Gang zu Klump gesoffen oder sowas. Also das hat es halt alles gegeben. Und das ist halt echt auch ganz toll zu wissen, einfach, dass wir diesen familiären, diesen Rückhalt immer genießen durften. Und das ist auch etwas, was nicht selbstverständlich ist und wo ich auch nicht hingehe und das einklage als etwas, was selbstverständlich sein kann. Ich weiß, dass das ganz oft nicht so ist. Und ich bin ganz dankbar darüber, dass auch da mir wieder mal der haarige westfälische Hintern geküsst wurde. Warum?
Und dein großer Bruder ist ja eigentlich auch Fan von den Lunats?
Der kommt auch zu Shows, auf jeden Fall. Ja. Und auch da, ne, wäre es seine Plattensammlung nicht gewesen, wäre es nicht von ihm auch dieses Ding gewesen, ey, hast du nicht Bock, in der Abi-Band bei uns zu spielen und so weiter, mein Leben wäre gravierend anders verlaufen. Die hatten einen ganz großen Impact auf das, dass wir das halt heutzutage machen. So. Und auch das finde ich, das sind so Sachen, diese kleinen Dinge, weißt du, sowas wie, es hat die Geburtsstätte die Scheune gegeben, es hat dann eine Bühne gegeben, es hat einen großen Bruder gegeben, der eine Vinylkollektion hatte, es hat Eltern gegeben, die das supportet haben und so weiter, es hat Freundinnen und Freunde gegeben, die uns damals schon beklatscht haben beim ersten Konzert, was wirklich Bruch und Dallas war. All diese kleinen Dinger, ich möchte das niemals vergessen oder vergessen wollen oder so, was an so einen Punkt kommt zu sagen, wieso, ich bin doch eh der Geilste oder sowas. Mhm. Das sind die Gründe, weswegen wir Donuts das jetzt fast drei Dekaden machen dürfen. Und das darfst du niemals vergessen. Fuck.
Mhm. Sag mal, was hat sich eigentlich für dich verändert, seitdem du Vater bist? Wie alt warst du, als euer erstes Kind gekommen ist?
Ich bin so gerade 40 geworden.
Okay, also relativ spät. Also
39, 40 die Ecke.
Okay. Genau. Mhm.
Was hat sich geändert? Ich habe auf einmal wirklich gewusst, wo ich im Leben stehe, also sprich zeitstrahlmäßig. Das hat sich wirklich auf einmal abgebildet, weil ich auf einmal so ein Flashback hatte zu all den Szenen, an die ich mich als Kind erinnern konnte und gedacht habe, ach fuck, in dem Alter ist jetzt meine Tochter gerade oder in dem Alter ist mein Sohn jetzt gerade und so weiter und so fort. Und dann merkst du auf einmal, was du bist an der Stelle und wo du im Leben gerade stehst. Das ist so jetzt eine ganz subjektive Betrachtung der Zeit halt einfach so. Das hat sich geändert. Was sich auch definitiv geändert hat, ist halt einfach wirklich auch dieses Zeitmanagement-Thema. Mhm. Da bin ich überhaupt nicht gut drin, weil ich ein totaler Perfektionist bin und am liebsten, wenn ich bei der Band bin, 100% bei der Familie sein möchte, wenn ich bei der Familie bin, 100% bei der Band sein möchte. Und der Perfektionist probiert beides hinzubekommen und du merkst halt einfach...
200% ist schwierig.
Ja, und 90% ist auf beiden Seiten schon schwierig.
Ja, klar. So,
weil natürlich auch dazwischen du ja auch selbst noch irgendwo stattfindest, als einzelne Person und so weiter und so fort. Ich habe ganz oft wirklich ein schlechtes Gewissen in beide Richtungen. Kann ich wirklich auch da einfach sagen. Also so glücklich mich beides macht, habe ich ganz oft das Gefühl, ich reiche hier nicht aus, ich reiche da nicht aus.
Das ist ja de facto auch so, ne? Du kannst ja nicht überall alles geben. Also
genau. Ich probiere aber wirklich echt, es irgendwie allen recht zu machen und es damit am Ende auch mir recht zu machen. So. Mhm. Ich weiß, dass das nicht immer funktioniert. Und wir haben mittlerweile 11 Bandkinder. Das wird also auch, das Nadelöhr wird auch immer kleiner, wo halt.
Boah, 11 ist aber echt viel. Band. Bei 5 Leuten, ja gut.
Ja, also der Purgen, unser Bassist,
alle.
Hat jetzt zuletzt...
Ihr habt alle Kinder.
Ja, genau. Wir haben jetzt, Purgen ist der Letzte, der jetzt auch quasi nachgelegt hat und auch ein Kind gekriegt hat. Und ansonsten haben alle so 2 oder 3 halt irgendwie am Start. Es wird halt einfach alles ein bisschen schwieriger, was so das Zeitmanagement angeht. Wir gehen nicht mehr hin und proben jede Woche oder sowas. Wir proben vor Natur irgendwie gebündelt an ein paar Tagen und so und dann geht der ganze Bums los und so. Aber natürlich, Familie klagt auch genauso richtigerweise ihre Zeit halt einfach ein. Und das heißt, mit diesem komischen jugendlichen Leichtsinn und mit dieser kompletten Leichtigkeit und Dulligkeit durch die Gegend zu laufen, wie vor 20 Jahren, das kannst du
nicht mehr.
Das geht nicht.
Du bist verheiratet, oder?
Genau.
Und was ist deine Frau eigentlich von Beruf?
Die ist Autorin. Die schreibt so für Comedy-Formate und so weiter, fürs Fernsehen. Schreibt auch irgendwie für Bücher und Magazine und so weiter und so fort und ist an vorderster Front wirklich auch sehr feministisch aktiv. So und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend. Das macht mich ultra stolz, auch irgendwie so ihren Werdegang zu sehen, weil die ist wahnsinnig gut in dem, was sie macht und super erfolgreich momentan halt irgendwie einfach auch. Und und das stößt mich ganz oft auch an Punkte, wo ich mich selbst review und dann so quasi mal gucke, okay, halte ich dem überhaupt stand? Also das stellt mich selbst auf einen sehr, sehr gesunden Prüfstand halt irgendwie. Das ist eine gute Sache.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich folge deiner Frau bei Instagram.
Ja.
Ich finde sie auch ausgesprochen witzig. Ich habe das Jungs schon irgendwie vorher mal in einer Sprachnachricht mitgeteilt, dass ich richtig Fan bin. Ich finde sie super witzig. Wie ist das denn eigentlich, mit so einer witzigen Frau zusammenzuleben?
Ach, die Mariella, die ist, wir kennen uns jetzt so 15 Jahre oder sowas, sind aber eigentlich jetzt auch erst so die letzten Jahre dann wirklich verheiratet gewesen, weil ich halt ein westfälischer Bauer bin und mir das irgendwie nie so wichtig war. Also ja, wie auch immer. Also ne, Mariella ist eine Person, die fordert mich wirklich heraus und das finde ich halt ganz toll. Also die ist eine wahnsinnig intelligente und clevere Person. Die ist alles andere als auf den Mund gefallen und so. Und die ist halt auch genau die Person, die ist kein Fan von unserer Band zum Beispiel. Also die ist nicht mit mir zusammen, weil ich der Sänger einer Band bin. Im Gegenteil. Also
aber das heißt, die hört ganz andere Musik?
Oft. Nee, das nicht, das nicht, okay. Das nicht unbedingt. Nein, nein, okay. Die kommt auch klar mit unserer Mucke und so weiter, aber die ist nicht mit mir zusammen, weil ich der Sänger von den Donuts bin oder sowas. Also die haben uns verrückterweise auf einem Konzert von uns hinterher kennengelernt, aber da ist sie mehr oder weniger von einem Freund mitgeschleppt worden. Okay. Mariella ist so, die hört also sowas wie die Helicopters, so gedönst halt irgendwie, aber ist zum Beispiel auch Riesenfan von sowas wie Knochenfabrik, Chefdenker und so Deutschpunk-Zeug halt irgendwie, genau, ja.
Ich mache noch mal einen Themenschwenk in eine ganz andere Richtung. Und zwar frage ich mich, du hast es ja so ein bisschen schon auch thematisiert, dass es so Momente gab in der Vergangenheit, wo du irgendwie dich unwohl gefühlt hast. Siehst du das selber auch so, dass es so Männerbünde gibt in der Musikszene?
Ja, also ja, glaube ich schon. Ja, also das ist nichts, worüber ich mir so aktiv die ganze Zeit immer wieder Gedanken mache, aber worüber ich jetzt zum Beispiel auch so in dem Zusammenleben mit Mariella mir durchaus auch gewahr werde. Na klar, auf jeden Fall. Und das ist auch nichts, was ich über alle Maßen abfeiere oder gutiere. Das ist aber auch nichts, was mich tagtäglich dran zweifeln lässt, dass das trotzdem eine gute Community halt zum Beispiel ist und so. Weil, also ich gehe das eher so von so einem Punkt an, dass ich sage, so Idioten gibt's überall. So, weißt du? Also, und ich bin auch keiner, der wirklich großartig anderen Männern abhighfived darüber, dass wir Männer sind oder so eine Scheiße. Also das ist so
Bullcrap läuft ja einfach. Das läuft ja manchmal so unbewusst auch ab, ne? Also weil ich das auch oft beobachte, dass, also wenn man so irgendwie sich in der Musikszene, in verschiedenen Musikszenen bewegt, dass Typen das mitunter nicht so richtig klar ist.
Ich muss mich mal ganz kurz drehen und eben kurz hier das Netzgerät einstürzen, weil sonst ist der Rechner hier leider nicht ohne Saft. Und das wäre tendenziell nicht so eine gute Idee. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Also du hast natürlich recht, das ist Männern wahrscheinlich gar nicht unbedingt so klar. Das ist aber trotzdem auch etwas, was ich gerade an dieser Zeit jetzt gerade so spannend finde, dass halt auch sowas wie jetzt im weitesten Sinne Subkulturen oder auch Leftism oder wie du auch immer unseren Lifestyle nennen willst, dass der halt auch auf den Prüfstand gestellt wird. Denn auch da muss sich selbst Punk oder das open-mindedste Gedankengut durchaus auch gefallen lassen, dass zum Teil echt auch so Traditionsreiterei und so nicht unbedingt immer gut ist. Weißt du? Also ich finde das ehrlicherweise wirklich ganz, ganz, ganz toll, dass wir mittlerweile auch da an einem Punkt angekommen sind, wo halt einfach auch mal ganz stumpf gesagt wird, ey Alter, das ist halt so eine Machismo-Scheiße, das muss halt nicht sein. So, oder ne, Thema Sichtbarkeit von Frauen in Musik oder Thema Gender Pay Gap und so weiter. Das sind alles gute und wichtige Themen, die halt sonst überhaupt nicht so richtig zutage gefördert werden. Und dann siehst du auf der anderen Seite halt, also so kannst du es ja positiv drehen, du kannst aber auf der anderen Seite halt auch einfach feststellen, dass durchaus echt ganz viele von den Bands oder sowas oder Idolen oder wie du es auch immer sagen willst, von damals
hängen geblieben, so
heftigsten Blockheads sind. Also wo du halt wirklich einfach nur denkst, das kann doch gar nicht wahr sein, dass du diesen Bullshit von vor 40 Jahren immer noch unreflektiert nochmal wiederkäust. So. Das, also versteh mich nicht falsch. Ich glaube, auch da gibt es schon wieder so Strömungen, wo ich so denke, dass gewisse Communities auch anfangen, die Überschriften größer als die Inhalte zu machen. Also im Sinne von Leuten Shitstorms ans Bein zu hängen, wo ich ehrlicherweise nicht finde, dass das so richtig gerechtfertigt ist, aber wo man einfach in Anführungsstrichen ein Bauernopfer gefunden hat, um mal jemanden vorzuführen und so. Das finde ich auch nicht geil. Aber grundsätzlich bin ich großer Fan davon, dass sich auch Punk gefallen lassen muss, ein bisschen hängen geblieben zu sein. Und dass man auch da mal ganz kurz guckt, wo kann man denn die 2023-Rädchen andrehen? So.
Ja. Denkst du denn manchmal auch selber vielleicht ausschließend zu sein gegenüber Frauen? Also so unbewusst oder
Ich hoffe einfach von mir, dass ich das nicht bin. Ich glaube aber ziemlich sicher, dass jeder Dude, der nicht komplett in einer Wokeness von 2023 aufgewachsen ist, sich definitiv gefallen lassen muss, dass sei hier oder da einfach ein dummes, ignorantes oder auch sexistisches oder Macho-Arschloch gewesen ist. Natürlich. Also, und das hat ja aber auch eine ganze, ganze Menge mit dem zu tun, was du halt in der jeweiligen Zeit lernst, mitbekommst und auch reproduzierst, weißt du? Weil, wie toll ist es, dass wir jetzt in 2023 leben und dass sowas halt einfach auch angesprochen wird und so. Ich meine, zieh dir nur mal rein, hängst mal an sowas wie Werbung oder sowas auf. Also Werbung vor 10 Jahren, da denkst du halt, die kommen aus Mittelalter zum Teil. So. Und natürlich ist all das, was nicht angesprochen wird, erstmal genommen als, okay, das wird schon in Ordnung sein und so. Ich erinnere mich zum Beispiel noch total dran, es gab damals mal ein Interview, ich glaube im Blur, wenn mich nicht alles täuscht, wo die Descendants, als die Everything Sucks rausgekommen ist, interviewt wurden. Und die Descendants sind für mich so eine der tollsten Bands aller Zeiten. Ich habe den Milo auch auf dem Fuß tätowiert und so. Und das ist halt für mich so. Ne, abgesehen davon, dass wir waren mit All auch Ende der 90er auf Tour, das sind halt also auch Freunde und so weiter, aber bleiben halt für mich auch immer so, sind halt die Descendants. Und als die Everything Sucks rausgekommen ist, war, glaube ich glaube, es war ein Blur, war ein Interview mit denen, wo gefragt wurde, so, hier bei I'm Not a Loser, da singt ihr ja irgendwie so, bla bla bla, you fucking homo. So, und da sagt Milo Aukerman, hat dann damals gesagt, so, ja, ist gut, dass du die Frage stellst. Heutzutage singen wir auf der Bühne nicht mehr You Fucking Home oder singen wir You Fucking Disco. Aber damals war das perfectly fine, das in der Punk-Szene zu sagen, weil das war nicht um homosexuelle Leute abzuwerten. Das war einfach eine ganz stumpfe, dumme Bauernfloskel, um einfach irgendjemanden als Trottel hinzustellen. Natürlich ist das homophob und natürlich ist das nichts, was man halt reproduzieren sollte. Aber in der Strömung damals und auch wirklich auch in einer Punk-Szene, die sich ja verstanden hat als eine Szene, die etwas besser machen wollte oder sowas, war das trotzdem perfectly all right, sowas zu sagen. So. Und das ist es heutzutage nicht mehr. Und da bin ich zum Beispiel großer Fan davon, dass man dann halt auch diese Einsicht halt irgendwie hat, okay, das war damals nicht cool. Das muss man heutzutage nicht reproduzieren. Und dann gehst du halt auch hin und änderst den Text oder so ein bisschen. Weißt du? Deswegen bin ich froh darüber, dass es so ist, wie es ist. Muss aber gleichwohl sagen, dass es mir manchmal ein kleines bisschen zu weit geht mit der Wokeness. Und da denke ich dann aber meistens, das sind die Leute, die eigentlich eher gerade so ein bisschen Fame haben wollen, und die Überschriften größer machen als die Inhalte, die sie eigentlich darbieten, so.
Ja, weil ich nämlich, also ich beobachte ganz oft so Sachen, wenn man dann irgendwie so ein bisschen darauf achtet, ist es ganz oft so, dass es so eine Verbrüderung gibt zwischen Männern. Ne? Also das ist zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie, war letztens im Plattenladen, das ist so ein Beispiel, was mir noch so ziemlich irgendwie präsent ist, und habe nach einer Platte gefragt, die ich gerne hätte. Und dann kam ein Typ rein, der hatte eine sehr ähnliche Frage. Der wurde komplett anders angesprochen als ich. Und
Ernsthaft?
das war so ein Moment der Verbrüderung, den ich ganz, ganz oft erlebt habe. Also ich war halt auch häufig in irgendwelchen Konzertgruppen oder so, war ich entweder die einzige oder eine von wenigen Frauen. Und das ist mir da auch sehr oft begegnet. Würdest du das auch von dir denken, dass dir das manchmal passiert, dass du automatisch sozusagen dich so verbrüderst mit Männern und dass dir das nicht passiert, quasi sozusagen bei der ersten Begegnung mit zum Beispiel einer weiblichen Musikerin?
Ich würde das jetzt nicht unbedingt an Musikerinnen oder Musikern aufhängen oder so, aber ich bin schon, also auch da, ne, das ist ja all das, was womit du letzten Endes aufwächst und das, was du halt irgendwie für Erfahrungen machst und so. Und ich habe es von Haus aus gelernt, mit Männern ein bisschen raubeiniger zu sprechen, also ein bisschen prolliger direkt zu sein. So. Und ich habe das auch in mir, dass ich Frauen gegenüber erstmal sehr, sehr höflich bin und tendenziell eher ein bisschen, distanzierter. Da würde ich nicht, glaube ich, nicht reinrennen, wie in ein Gespräch mit Männern, die ich nicht kenne. Weil das halt irgendwie so, also weil, ne, es ist natürlich eigentlich auch totaler Bullshit, weil auch das natürlich irgendwie schon wieder so eine ganz komische Unwucht in diese ganze Geschichte irgendwie reinbringt, diese ganze Gender-Diskussion und so. Aber
aber es ist ja gut, sich das bewusst zu machen, ne?
Ja, natürlich.
Das zu merken, so, ne? Also.
Und das hat aber ehrlicherweise, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würde ich mich mit den Männern schneller verbrüdern oder sowas. Mhm. Das hat aber eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Ich behandle Frauen höflicher als Männer. Mhm. So. Und nicht um denen zu gefallen oder so, sondern weil ich das angemessener finde. Und ich finde, Männer haben das gar nicht so sehr verdient. Also deswegen, ich näher mich Männern tendenziell assiger an. Definitiv. Kann ich absolut unterschreiben. Und ob das richtig oder falsch ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich möchte es mir aber beibehalten, höflich zu Frauen zu sein. So.
Bisher warst du zu mir auch sehr höflich.
Ich kann das aber auch bei dir, Jobs, nur zurückgeben und muss an der Stelle wirklich übrigens nochmal ganz kurz und dir, Claude, übrigens natürlich auch. Und Jobs, ich muss dir aber nochmal sagen, also ich wäre sehr für eine Highscore-Reunion.
Ja, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
Bitte.
Höchstens bei dir zu Hause, wenn die Kinder schlafen.
Völlig in Ordnung. Ruf Konsorten an.
Ich rufe Sepp gleich mal an und sage ihm, wir spielen bei Ingo zu Hause im Wohnzimmer.
Fand ich geil.
Ja, ich würde nochmal ganz, also ich finde das, also A, finde ich es immer total wichtig, sich das einfach bewusst zu machen und nicht sofort irgendwie zu sagen, ja, also einfach mal das sowas sacken zu lassen, ne, und zu sagen, ja, ich überlege mal, warum ist das so, was ist das mit dir und wie will ich überhaupt so sein, so, ne? Das ist ja so, wie wenn man irgendwie auf Sachen hingewiesen wird, wie andere Leute das vielleicht anders sehen oder andere Erfahrungen machen, ist ja immer das Erste, was man sagen kann, okay, hör mir an, was das ist und was bedeutet das für mich so.
Ja.
Und dann wollte ich gerade nochmal, ich habe da neulich auch schon mal, ich glaube, irgendjemand anders haben wir schon mal drüber gesprochen, ich bin auch riesen Descendants-Fan, ne, so. Und super und habe die tatsächlich auch relativ spät erst gesehen, vor 2-3 Jahren das erste Mal.
Ach krass, so, okay.
Ja, ja. Und das war super und so, ne, und du hast natürlich schon so diese ganz problematischen Sachen angesprochen, ne, mit You Fucking Homo und sowas, klar, also das geht halt nicht mehr, aber das sind natürlich, also ist aber für mich eher so ein Zeichen von, naja, es ist halt, die Welt ist halt auch eine andere und Leute entwickeln sich weiter, so.
Ja.
Es gibt schon viele Texte der Descendants, die eigentlich scheiße sind, so, weil sie eben so total einfach so. Und ich bin dann auch bewusst nochmal so drauf gekommen, weil ich so einen Artikel neulich mal gelesen habe, der heißt, ich habe ihn gerade mal kurz rausgesucht, The Descendants and the Nice Guy Plague, an Analysis of a Misogynistic Band. Ganz interessant, so ein relativ langer Online-Artikel, wo einfach, weil die hat ganz viel mit Stereotypen, Frauen- und Männerbildern so und ja, irgendwie so, und wo du sagst, irgendwie so, also, und das ist halt einfach nicht cool, so, ne? Also so, und natürlich gibt es dann auch noch so, wie wir als Leute, die Fan der Band sind, wissen das ja auch noch. Da gab es ja auch einfach so diese Frank Navetta, das war halt auch einfach ein, der hat halt alles und jeden gehasst und so, wo du sagst, naja, also das ist halt auch, und die anderen sind, glaube ich, coole Dudes, aber halt eben auch mit einem Weltbild, wie du es ja auch gesagt hast, was natürlich irgendwie in den 70ern war, weil es da entstanden ist, Ende der 70er oder Anfang der 80er und so. Ne? Mhm. Und das heißt, wenn du dir anguckst, was war denn da auch so an Rollenverständnis da oder halt auch gerade nicht da, ja, dann ist das ja irgendwie auch nur klar, sich sowas reproduziert. Aber wo man auch irgendwann sagt, naja, es ist, die würden das heute wahrscheinlich auch nicht mehr so schreiben. Und wenn ihr Texte von Descendants von den letzten Platten anguckt, sind das natürlich zum Glück auch andere als vom Anfang an, als von Anfang. Und das ist aber trotzdem, ist das schon, steckt halt viel natürlich auch so Zeitgeist logischerweise immer in, also man kann nur das ja auch irgendwie widerspiegeln, auch in eigenen Texten, die halt, was man kennt, ne, die Erfahrung, die man macht.
Absolut.
Wie ist das eigentlich bei dir mit alten Texten? Gibt's da so Sachen, wo du sagst, boah, also man würde es anders machen, aber Sachen, wo du sagst, die waren eigentlich auch nicht so geil?
Ah ja, ich mag viele von den alten Texten nicht mehr so gerne, aber ich habe glücklicherweise...
Aber sind auch so inhaltlich Sachen, wo du sagst, ach, gar nicht mehr so cool, oder bist du davon noch so ein bisschen verschont geblieben?
mir sind viele von den frühen Texten tendenziell zu platt heutzutage. Mhm. Also ich habe mich glücklicherweise immer zurückgehalten mit so F-Wörtern oder mit, keine Ahnung, mit so Leute als Bitches zu bezeichnen oder so ein Scheiß. Also was ja so 90er-Swaggy-Wörter waren oder so. Ja. Das habe ich glücklicherweise nie gemacht. So, also das heißt, das geht schon alles klar. Ich würde heutzutage, also so ein Text wie What Happened to the 80s, der ist ja, das ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Aneinanderreihung, eine lustige, ironische Aneinanderreihung von 80er-Titeln und Bandnamen und so weiter. Und die sind in so einen Kontext gesetzt worden. Und ich finde es nach heutigen
Maßstäben. Aber gibt es da nicht auch so ein Ding, wo du sagst, that the boys and bros are sisters oder sowas?
Ja, ja, genau. Also das ist letzten Endes, aber das ist halt alles nur, das ist halt einfach, der Text ist halt so überzeichnet, dass der einfach nur Bullshit-Talk letzten Endes ist. Ja, ja. So. Aber ich würde den heutzutage so nicht mehr schreiben. Mhm. So, weil es halt auch am Ende des Tages despektierlich zum Beispiel einem Sänger wie Michael Hutchins gegenüber ist von NXS, der sich ja suizidiert hat irgendwie und die Quintessenz war halt damals halt irgendwie Mr. Hutchins is no longer NXS, cause revivals have no class. Und da ging es halt aber um die 80er, aber du kannst es dann natürlich auch in so einen Kontext setzen, so nach dem Motto Revivals im Sinne von den Toten zurückkommen. So. Und das ist so Bullshit-Talk, auf den habe ich heutzutage gar keinen Bock mehr. Und ich fand das damals halt für so einen kurzen Moment lustig und keine Ahnung, so. Aber nee, ansonsten, abgesehen von dem Text, würde ich sagen, sind wir safe.
Glück gehabt.
Apropos Texte. Die Recherche hat ergeben, du bist auch Teil einer plattdeutschen Hardcore-Band. Schrappmesser. Kannst du Plattdeutsch?
Ja, Birken Plattgürner kann ich wohl, ja. Ja, ich bin in Ebenbüren, in unserem Elternhaus ist Plattdeutsch gesprochen worden. Aber. Das haben unsere Eltern vorher mit unseren Großeltern gemacht und so. Und das heißt, ich verstehe Plattdeutsch, ich verstehe super viel Plattdeutsch, ich spreche es so semi-okay. So, aber das war gut genug, um eine Oldschool-Hardcore-Band aufzumachen, so als Hutzieher vor den Gorilla Biscuits und Konsorten, also eine Mischung aus, die Idee war, lass uns eine Mischung aus Gorilla Biscuits und Kassierer machen, das ist richtig, und das Ganze auf Plattdeutsch halt irgendwie, und da ist dann halt eben Schrappmesser bei rausgekommen. Und ein Album namens The Shape of Blood to Come. Und das war die 7-Inch vorweg. Und dann gab es halt die Schlachtbestimmungshits. Und es ist nach wie vor super lustig. Und wir müssen da eigentlich echt mal wieder.
Spielt ihr da manchmal auch? Gab es Konzerte?
Wir haben 3 Shows oder so.
Ah, okay.
So. Aber das war eigentlich eine gute Zeit. Würde ich eigentlich viel, viel öfter machen. Aber das ist halt wirklich echt das Ding. Mit diesen ganzen Seitenprojekten, auch Duchamp, also diese Band, die ich halt so mit Peter von Pale, One Man Is Droid und so gemacht habe, wo dann hier der Benny Thiel noch dabei war, hier von Schrottgrenze und so, der Kruse von Waterdown und Alarm Angst. Und dann haben wir uns ja so Leute wie Stephen Egerton von den Descendants dazu geholt und Dave Smalley von Deck Nasty, Brian McTurn von Battery,
Be Well jetzt aktuell.
Genau, Jason Schefstadt von Kid Dynamite und so, und haben dann ja so eine All-Star-Platte halt irgendwie gemacht. Und da sind wir nicht einmal mit getourt, obwohl die Platte ganz, ganz, ganz toll ist. Die macht mir bis zum heutigen Tage super viel Spaß.
Die lief auch total gut, ne? Schnell ausverkauft gewesen.
Die ist auf Platz 12 der deutschen Charts eingestiegen, was für eine Oldschool-Hardcore-Band völliger Irrsinn ist, muss man sagen. So.
Du musst mir mal zu diesen Chart, du kennst dich da, du bist ja aus dem Business. Ich schneide das nach wie vor nicht so richtig. Also früher war ja Chart Hunderttausende verkauft haben. Kannst du mir sagen, wie viele Platten ich verkaufen muss, um in die Top 10 der Charts zu kommen?
Das kommt auf die Chartwoche an. Das muss man wirklich ganz
sagen. Also wer noch was rausbringt, sozusagen. Du musst strategisch gucken, wer hat Release Date.
Pass auf, also die Charts nach heutigen Maßstäben sind nicht mehr ganz stumpf Verkaufszahlen. Das heißt, nicht der die meisten Einheiten verkauft, muss jetzt auch unbedingt an Platz 1 der Charts sein. Das natürlich ist es in den meisten Fällen so, dass dann auch die meisten Einheiten umgesetzt worden sind. Aber heutzutage gehen die Charts nach Umsatz. Also sprich, wie viel Kohle wurde erwirtschaftet in der ersten
Chartwoche. Und deswegen gibt es diese ganzen Boxen für 85 Euro mit Baseballcap und T-Shirt und bla bla bla.
Und deswegen gehen halt die Hip-Hopper hin und packen einen AMG in eine von 300.000 Boxen, weil dann zählt das natürlich auch chartsmäßig, kohlemäßig richtig rein. Ja, dementsprechend, das wird alles also an Platz 1 ausgerichtet. Wenn du also die Charts von Woche X halt irgendwie hast, dann wird geguckt, wer hat also den meisten Umsatz in der Woche gemacht, der steht an Platz 1. Mhm. Und dann kriegst du sowas wie ein tägliches Chart-Update, die sogenannten Trendcharts.
Nach Umsatz.
Genau. Und dann ist quasi die Nummer 1 ist 100%. Mhm. Und daran ausgerichtet gibt es Platz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann steht quasi immer dahinter, wie viel Prozent P1-Wert, sagen wir, Platz 2 oder Platz 3 hat. P1 ist also Platz 1-Wert. Von den 100% angelegt an Platz 1 hat Platz 2 noch so und so viel Prozent, okay, verkauft Platz 3 so und so viel und so weiter und so fort. Das heißt, alles richtet sich also nach dem Most Selling Artist in der Woche halt irgendwie aus, einfach gesprochen. Und dementsprechend kann es sein, dass wenn der Most-Selling Artist eine Woche erwischt hat, in der wirklich kaum irgendwas verkauft wurde, also so ein klassisches zwischen Weihnachten und Neujahr geht nicht unbedingt jeder hin und kauft eine Platte. Das ist eigentlich ziemlich dankbar, um hoch zu charten, wenn du so willst. Mhm. Dann kann es halt durchaus auch sein, dass du, keine Ahnung, mit, also jetzt blöd gesprochen, mit 400 verkauften Platten Top 10 gehst.
Aber man braucht wirklich, man braucht aber auch in relativ guten Wochen brauchst du keine Zehntausende mehr Einheiten. So, um das so mal zu rechnen. Also ich rechne ja immer noch in Platten. So. Du brauchst keine 10.000, 50.000 Platten mehr verkaufen, um in die Charts zu kommen.
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Aber es gibt natürlich wirklich die Chartwochen, wo Helene Fischer, Rammstein und die Toten Hosen gleichzeitig veröffentlichen. Und dann ist,
Das wird schwierig.
Sieht es halt schwierig aus.
Was war denn, als ihr ab 1 gekommen ist? Was gab es da für Konkurrenz?
Lass mich überlegen. Also, den Platz 2 hat ein Singer, Songwriter, Pop-YouTube-Typ namens Joel Brandenstein gemacht.
Noch nie was von gehört. Claude kennt ihn.
Bis dahin auch nicht.
Warum nicht?
In der Musik kenne ich mich überhaupt nicht aus. War das ein Deutscher?
Genau.
Habe ich noch nie gehört.
Also, ja, ich weiß auch nicht wirklich viel mehr über den. Deswegen erlaubt mir da jetzt auch keine große Meinung.
Der ist bestimmt auch nett.
Also ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Wahrscheinlich irgendwas auch wie so ein The Voice oder sowas, sowas in die Richtung. Was hat es denn sonst gegeben? Muss ich mal überlegen. Prinz Pi hat veröffentlicht, das weiß ich. Dann hat es eine Künstlerin gegeben, die ist jetzt auch des Öfteren irgendwie unterwegs gewesen. Die habe ich öfter im Fernsehen gesehen bei so hier Late Night mit Klaas Häufer Umlauf und so. Elif
hieß Elif, sagt genau. War, glaube ich, auch mal bei irgendeinem Casting-Format, wenn ich mich richtig wie das ist.
Ja, ich glaube, das stimmt. Genau, sowas. Also, aber ich weiß da ehrlich sonst, also das waren jetzt die mir jetzt so geläufig waren, von denen ich das wusste. Genau.
Ich hatte gerade irgendeine Frage, wollte ich gerade, jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
Vielleicht was irgendwo privat, ob der auch was Abseitiges hört. Sowas wie Elif, oder?
Ja doch, eine Frage vorher hätte ich gerne noch. Weil wir gerade so bei Fernsehen und so waren. Und du vorhin gesagt hast, irgendwie so, da gab es echt so bescheuerte Formate, würde ich jetzt nicht mehr machen. Was sind so Fernsehsachen, auf die du Bock hättest? Würdest du dich auf so einen The Voice-Stuhl setzen?
Ich bin schon mal gefragt worden, ob ich Jury sein wollte für sowas. Und nein, das möchte ich nicht.
Warum nicht?
Weil ich nicht finde, dass Musik ein Contest sein sollte. Mhm. Also das, ich finde nicht, dass solche Formate der klassische Werdegang von einer Künstlerin oder einem Künstler sein sollten. Also ich bin ganz dankbar auch über die ganzen Fehler, die wir gemacht haben in all der Zeit und so, weil das bringt dich alles dahin, wo du halt heutzutage bist, das erdet dich auf eine gute Art und Weise. Ich weiß, dass es solche Formate geben muss und ich weiß auch, dass die wahrscheinlich 99% von all den Leuten, die in diesen Formaten auftauchen, auch in den Castings, besser singen als ich. Ja, auch deswegen zum Beispiel, ich setze mich nicht auf einen Thron und sage Leuten, die halt studieren.
Du singst doch nicht so gut.
Du singst nicht so gut. Who am I to judge? Ja, also wirklich, also, ne? Aber ich glaube wirklich nicht daran, dass Musik ein Contest sein sollte. Und ich glaube auch nicht an diese komischen 15 Minutes of Fame-Format. Und das ist nicht mein Ding. Das interessiert mich nicht, da will ich nicht sein.
Dann noch eine, bevor wir zu den Hobbys kommen, Claude. Eine Fernsehfrage. Was bist du? Bist du überhaupt ein Fernsehtyp? Wenn ja, was guckst du?
Ich bin über die Jahre ein totaler Serientyp geworden. Habe früher mal gedacht, dass das gar nichts für mich ist. Ich bin ein totaler Filmfan wirklich und bin aber darüber echt so auf Serien gekommen und weiß, glaube ich, auch gar kein großes Buch mit 7 Siegeln. Also ich bin sehr leicht zu kriegen mit allem, was Horror, Grusel, Fantasy, irgendwas Gedöns ist.
Walking Dead und so ein Gedöns.
Walking Dead verrückterweise nicht so sehr.
Okay. Nee, ich kenne die anderen Sachen gar nicht insofern.
Sowas wie Stranger Things hat mich total abgeholt. Okay. Fand ich super. Breaking Bad hat mich abgeholt. Ich mag auch so Weirdo-Zeug total gerne. Also so Filme wie Mann beißt Hund zum Beispiel. Mhm. Das holt mich auch total ab. Bin ein totaler Star Wars-Fan, aber wer ist das nicht?
So. Ich.
An dieser Stelle können wir das Gespräch auch schon beenden.
Ja, tschüss.
Genau. Und ich bin ganz, ganz, ganz großer Fan von ultra bitterem, bösem, schwarzen Humor. Also mit sowas wie von Monty Python bis Ricky Gervais geht bei mir alles rein. Und dann, also no holds barred. Also je schlimmer, desto besser. Family Guy und so weiter. Genau.
Das ist eine ganz gute Überleitung. Ich habe nämlich auch herausgefunden, dass du Comiczeichner bist nebenbei oder auch Illustrator.
Mhm.
Wie genau dürfen wir uns das vorstellen? Was machst du da?
Das hat angefangen, als ich so 4 oder sowas war, dass ich immer so die in der Funkuhr und der Hör zu, also die Fernsehzeitung, die meine Eltern so im Korb bei den Zeitungen liegen hatten, die letzten Seiten Cartoon-Strips immer abgezeichnet habe. Und irgendwann habe ich halt angefangen, so Selbstkram zu zeichnen. Und habe dann schon recht früh, schon so mit 14 oder sowas, für eine Werbeagentur in den Büren gearbeitet, die so Cartoon-Zeichnungen haben wollte und so. Und dann ging das halt so peu à peu immer weiter, so dass ich für ein paar Bands irgendwann Merchandise gemacht habe, so hier und da für Zines immer mal wieder so irgendwelche Punk-Illustrationen gemacht habe.
So Donuts, Demo-Tape und so auch alles von dir.
Genau. Und das hat dann wirklich ganz merkwürdige Spitzen gehabt, dass ich zum Beispiel für Metallica gezeichnet habe, für die Band.
So. Okay.
Also die haben halt ihren eigenen Fanclub weltweit gehostet und machen das bis zum heutigen Tage. Und dann haben die auch so Fanclub-Magazine, so richtige Hochglanzmagazine und so. Und für die habe ich zum Teil auch so Cover-Artworks gemalt. Und es ist halt total irre. Ich bin vor ein paar Wochen angeschrieben worden. Die Metallica haben jetzt halt so eine neue Website gelauncht, jetzt im Zuge des neuen Albums, was da kommt, nennt sich The Metallica Black Box. Und das ist wie so ein Online-Museum, wo die halt so Memorabilia aus allen Jahren Metallica halt irgendwie ausstellen. So, ne? Und dann gibt es halt sowas wie Official Art, dann gibt es sowas wie, keine Ahnung, also dies, das. Und auf jeden Fall hat jemand mir geschrieben, hier, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, wir waren damals mal so ein Fanclub-Chapter, wir haben halt auch so ein Fanzine rausgebracht, du hast damals mal das Cover-Artwork gezeichnet, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall ist das auf der offiziellen Metallica-Seite jetzt quasi in so einer digitalen Galerie, was ich schon völlig irre finde. Also jetzt gerade wirklich, wenn du mit Metallica Blackbox auf diesen Link Who We Are klickst, findest du ganz unten eine Zeichnung von mir, wo dann auch drin steht, der Typ ist heutzutage der Sänger der deutschen Band Donuts oder sowas. Und dann macht es mich halt total baff, dass James Hetfield diese Zeichnung besitzt und die quasi eingereicht hat für dieses Metallica Museum. So, das sind dann wieder so Sachen, wo du denkst, what the fuck? So, ja, genau. Aber ich zeichne halt so Cartoon-Gedöns, mache das heutzutage sehr viel auch mit dem iPad und habe es früher aber ganz stumpf einfach mit Stift und Zettel gemacht.
Aber ich kenne so die Sachen, die dann, die man so findet und die du auch irgendwie manchmal so über Social Media und so raushaust, das ist so, ja, sind so klassische Comic-Sachen, wie man sich so ein bisschen vorstellt, ne, so. Aber kannst du auch ganz andere Sachen dann zeichnen? Also wenn ich jetzt sagen würde, mach mal lieber was so im Stil von, keine Ahnung was, würdest du das auch machen können?
Ich kann auch Stile kopieren, so, okay. Worin ich nicht so gut bin, beziehungsweise was mich nie interessiert hat, ist so Porträtzeichnungen und sowas. Das war mir immer
also so realistisches.
Ja, das ist, also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich habe das nie ausprobiert. Ich finde das.
Aber weißt du, was du könntest? du könntest dich irgendwo in Lorette Mar an den Strand stellen und dann so diese Comic so für 5 Euro dein, wo man so Riesenköpfe hat und so.
Ja, ja, in der Tat. Das in der Tat könnte ich wirklich.
Weil das mache ich ist auch deine Altersvorsorge, oder nicht?
Tendenziell ist es das, ja. Nee, aber das ist auch wirklich auch so eine Challenge, der stelle ich mich jedes Mal auf Tour, wenn wir irgendwelche Bands mit auf Tour nehmen. Mhm. Spätestens nach dem 5. Bier hole ich immer einen Zettel und Stift raus und suche mir irgendjemand aus und zeichne den innerhalb von 5 Minuten und gebe denen dann das Bild. So.
Finde ich super.
Was ich manchmal noch so zeichne, weil ich großer Tim Burton-Fan bin, ist, der hat auch so eine ganz traurige, abstrakte, melancholische Art zu zeichnen. Mhm. So ein bisschen Sonnenzeichenstil habe ich mir auch noch so angedeihen lassen, aber das mache ich nur hin und wieder mal.
Ja. Und hast du sonst noch irgendwelche Hobbys, die man so nicht irgendwie im Internet ausrecherchieren kann?
Ich glaube, das, was du ausrecherchieren kannst, sind auch genau die Hobbys, die beiden, die ich ansonsten habe. Ist Nummer eins ist wirklich Joggen gehen. Ich gehe jeden Tag joggen.
Wie lange?
So zwischen, also im Normalfall so Stunde anderthalb, also sowas wie 12-13 Kilometer oder sowas.
Das ist schon viel.
Ja, aber das brauche ich einfach, weil ich mir selbst sonst auf den Sack gehe, wie Sau.
Aber ist das, machst du dann gar nichts, Kopf frei oder hörst du Musik oder Podcast?
Ich höre Musik. Irgendwas? Ich höre Ballermusik meistens. Also wirklich,
Madball.
das jetzt nicht, aber wirklich so.
Ich finde Madball, also ich bin kein großer Läufer, aber ich finde Madball ist halt die perfekte Rhythmus zu eigentlich.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich höre mir so, wie ich so Oldschool geballert, so wie Kid Dynamite oder so. Okay. Das höre ich mir gerne dazu. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin Core-Gamer. Ich bin Videospieler seit Anfang der 80er. Ich besitze meinen eigenen Arcade-Automaten. Ich sammle alle Videospielplattformen und ich zock alles durch, was nicht bei 3 Game Over ist.
Ohne Scheiß, wann denn?
Nachts. Also mit Kindern ist es
Sleep
echt
is overrated, geworden. Ne?
Ja, Gameface hatten recht. Ja,
genau.
Aber es ist wirklich.
Farsight war das doch, oder?
Ja, Farsight und genau, stimmt. Aber deswegen komme ich auf Gameface, weil Jeff Cordell nämlich Background singt bei dem Song. Ah. Das ist auf der Monroe Doctrine.
Monroe ist das Doctrine. Ist.
Genau. Ja. Ja, das hat sich natürlich alles Richtung spätabends und nachts gewandelt oder wenn halt überhaupt mal irgendwie Zeit ist und so. Aber ich zock wirklich exzessiv, also wirklich exzessiv und spiele auch alles durch. So.
Also aber auch nicht. Ja, verstehe ich auch nicht.
Also wann schläfst du und wie viel schläfst du?
Ich schlaf leider nicht wirklich gut. Ich schlaf nicht lang, ich schlaf nicht gut. Ich,
also in Zahlen. Stunden pro Nacht.
Ehrliche Stunden oder also
von Einschlafen bis Aufwachen.
Naja, also momentan ist es ja halt anders. Wenn du ein 20 oder 21 Monate altes Kind hast, dann wachst du halt zwangsläufig zwischendurch einfach auf, weil der irgendwie Milch haben will oder einfach rumnölt oder dies, das. Das heißt, momentan ist Schlaf sowieso weniger, aber ich penne eh nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, ob das senile Bettflucht ist schon oder sowas, aber ich habe wirklich echt so ein, ich gehe im Normalfall sowas wie um 11 abends pennen, 11:30 die Ecke, so normal. Und selbst wenn ich nicht aufstehen muss, bin ich spätestens um 7:30 kerzengerade und stehe auf und kann nicht mehr pennen. So. 6:20 ist momentan eigentlich so mein Turnus, wenn ich immer aufstehe. Wenn ich aufstehe, um dann halt irgendwie die Kids halt zu Schule und Tagesmutter zu bringen und so.
Hast du eigentlich ADHS oder sowas? Also ich meine, ich beneide deine Energie.
Ich glaub auch nicht, dass das. Also ich glaube, irgendwas ist daran schon dysfunktional bei mir, definitiv. Ich habe das nie nachprüfen lassen, aber es könnte mir. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es so ist. Es wurde aber nie getestet oder so.
Ja. Wie darf man sich denn deinen Alltag so vorstellen? Du hast schon gesagt, du stehst irgendwie, wenn es geht, 8 Uhr auf, 8.20 Uhr oder jetzt im Moment 6.20 Uhr. Hm. Und dann?
Kaffee trinken, also Zähne putzen, Kaffee trinken. Ich wechsle mich natürlich mit meiner Frau dann immer ab, wer dann halt jeweils die Kids halt irgendwie so bringt, so zur Schule und so weiter, aber dann halt eben einfach Kids anziehen, zur Schule bringen. Bestenfalls bin ich dann so um 9:30 morgens wieder hier, nach all dem ganzen Bums. Dann setze ich meistens an den Laptop, gucke, was halt irgendwie so an tagesaktuellem Scheiß so labelarbeitsmäßig zu tun ist oder do-nots-mäßig zu tun ist und so. Oder halt eben, dann ist das Zeitfenster, wenn ich jetzt aus dem Haus bin, dass ich die Ruhe habe, meine Radioshow für Radio Bob aufzunehmen.
Wie oft kommt die eigentlich raus?
Die kommt alle 2 Wochen, Leute. Okay. Ist immer donnerstags, alle 2 Wochen ist bei Radio Bob der sogenannte Do Nots Donnerstag. Geiles Wort. Und da habe ich dann halt die Do Nots Rockshow von 21 bis 0 Uhr, 3 Stunden lang und kann einfach eine Playlist kuratieren. Die könnten mir wirklich aus dem Hintern fliegen und das würde trotzdem noch gespielt werden. Und das ist das Allertollste am Radio Bob, weil die haben nichts wie eine Anbindung an irgendwelche öffentlichen rechtlichen Vorgaben oder sowas. Die können machen, was sie wollen. Und als sie mich gefragt haben, ob ich diese Radiosendung bei denen halt machen möchte mit meiner eigenen Playlist und halt 12 Moderationsplätzen plus Videogame Talk jeden zweiten Donnerstag, habe ich gesagt, ja, aber ich schicke euch gleich mal eine Playlist rüber, was ich so an Zeug höre und was ich gerne spielen würde im Radio. Und danach ist das Thema wahrscheinlich schon durch.
Pech gehabt.
Und dann habe ich denen eine Playlist geschickt und habe halt wirklich komplett ins Mett gehauen, um einfach mal auszutesten, ob die das wirklich ernst meinen. Und da habe ich eine Playlist rausgehauen, wo neben Tegan and Sarah Cannibal Corpse gespielt wurden, wo neben Fugazi
Kassierer.
Die Kassierer gelaufen sind und wo neben, sagen wir, Kid Dynamite oder Lifetime auch Hammerhead gelaufen ist. Mhm. Und du würdest sofort denken, dass jeder Radiosender der Welt einfach sagen würde, danke, aber nein, danke. Und die haben mir einfach diese Playlist ausgedruckt, haben mir dran angekreuzt, wo die Moderationsplätze sind und haben gesagt, gute Reise. Und genau so halten wir das jetzt schon seit 2 Jahren. Und ich spiele die ganze Zeit Sachen, die niemals im Radio laufen würden. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Tobias Scheiße von Hammerhead jemals gedacht hätte, dass ich Sauf allein auf einem Radiosender läuft, der 500.000 Zuhörer in jeder Minute hat. Also ernsthaft.
So. Aber was, ich verstehe Radio überhaupt doch gar nicht. Kann ich das auch im echten Radio hören? Nee, so Online-Ding.
Das kannst du auch im echten Radio hören. Da musst du aber in gewissen Senderegionen musst du da halt sein. Ansonsten ist es halt wirklich auf radiobob.de im Stream, aber die haben halt wirklich auch terrestrische Antennen und so weiter. Das heißt, so im Raum Kassel und so weiter, wo das Sendezentrum ist und so, kriegst du die halt irgendwie zu hören. Oben im Raum Kiel. Und
wie hören das Leute dann so über so Smart Speaker und sowas im Zweifelsfall, oder?
Klicken, glaube ich, ja, ganz stumpf einfach und lassen sie über Smart Speaker auf dem Lappes halt mitlaufen und so.
Ja, ich kenne, kennt ihr irgendwie Leute, die so im Laptop Radio hören? Das kenne ich nämlich gar nicht.
Ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass es das gibt. Seitdem ich beim Radio Bob moderiere, kriege ich die ganze Zeit nur irgendwelche Leute, die, egal wo ich gerade bin, ob ich jetzt im Sonic Ballroom Biergarten rumstehe hier in Köln oder keine Ahnung wo bin, ey, ich höre deine Sendung immer, ist total geil. Und ich denke mir so, es gibt Leute, die Radio hören? Wirklich? So, weil ich bin selbst kein Radiohörer. So, und ich sage über diese Sendung halt auch immer, das ist die einzige Radiosendung für Leute, die kein Radio hören. So. Ja.
Bist du Radiohörerin, Claude?
Nee, überhaupt nicht.
Ich bin zwangsläufig zu Hause jetzt ein bisschen Kinderradiohörer. Radio Teddy gibt's hier.
Ach, mega geil.
Kennst du das?
Ja, natürlich.
Ach, das ist die Hölle eigentlich.
Ja, aber alles, was die Kids glücklich macht. Wir haben eben auch hier noch Theo, den Fitness-Song gehört. Das ist auch ganz, ganz toll.
Ja, für das Problem, also ich könnte, glaube ich, ich kann viel besser mit diesen Kinderliedern auf Radio Teddy umgehen, als mit diesem ganzen Deutschpop, der da gespielt wird. So Tim Bensko und was weiß ich alles. Das ist wirklich die Hölle. Also das ist und das Fiese an diesen Liedern ist, die sind da scheiße natürlich, ne? Aber wenn du die 5-mal hörst, dann fängst du irgendwann an zu denken, irgendwie doch ganz geil. Ja, dann singst du diese
Catchy as hell. Ja, und weißt du, was richtig geil ist? Stell dir mal wirklich einfach, nächstes Mal, wenn du so Kinderlieder hörst, ne, stell dir die einfach mal in einer Instrumentierung von, sagen wir, Teenage Bottle Rocket oder den Ramones vor und dann merkst du auf einmal, was für Hits das eigentlich wirklich sind, wenn die andere Texte hätten.
Wenn die nicht so einen fiesen Techno-Beat drunter haben, die gibt's ja auch, diese Kinderlieder. Das
stimmt.
Das ist wirklich die allerschlimmste Sache.
Bin ich an der Stelle übrigens, muss ich ganz kurz sagen, ich bin sau stolz drauf, dass wir auf der Giraffenaffen-CD auf dem Sampler drauf sind. Auf der letzten Ausgabe davon waren wir da
drauf.
Das
musst du Claude erklären, was das ist. Die kennt das nicht. Die ist nicht im Elternbusiness. Ja. Was, kennst du?
Ich kenne das. Ich habe eine kleine Nichte.
Dann erklär du das mal Leuten, die nicht im Elternbusiness sind.
Ich soll das den Leuten erklären. Ja. Das ist einfach, das ist so eine CD, wo meiner Ansicht nach Songs gecovert werden von den Giraffenaffen, ne?
Genau, also im Grunde genommen einfach, du kriegst einfach ein Portfolio geschickt an, also eine Liste von Kinderliedern, die noch nie verwurstet wurden oder die sich vorstellen können, und die sollst du einfach in deinem Stil covern. Und da sind dann natürlich so besagte Leute wie Tim Bensko und sowas, also sowas halt da drauf, aber die haben halt auch jedes Mal irgendwie so eine Odd-One-Out-Band dabei, so Slime waren mal dabei zum Beispiel. Okay. Und auf der letzten Giraffenaffen durften wir das dann machen. Und da haben wir uns für das Lied vom Wecken von Frederik Wahle entschieden. Und seitdem ist es cool zu singen: Wenn ich zum Markt gehe, dann kaufe ich dir ein Hähnchen. Und das soll dich jeden Morgen wecken. Und das Hähnchen macht Kikirikiki. Ist ein totaler Hit.
Oh, jetzt würde Christopher sich sehr freuen, dass in dieser Folge auch noch gesungen wurde.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe eine ganz andere Frage nochmal.
Ja.
Ingo, was bedeutet Heimat für dich?
Ehrlicherweise immer so ein leichtes Bröckchenhusten, instinktiv, sobald jemand das Wort Heimat benutzt. Ich bin einer, der sagt, wer ein Zuhause hat, braucht keine Heimat. Mhm. Heimat hat für mich immer eine ganz, ganz, ganz eklige Traditionalisten-Deutschtümelei, so einen ganz ekligen Beigeschmack. Ich sag wirklich lieber ein Zuhause haben oder irgendwo vor Anker gehen oder sowas, weil Heimat ist für mich ganz negativ behaftet, einfach der Begriff. Wenn ihr aber einfach, also jetzt abseits von dem Wort, nach eben einem Ankommen, einem Zuhause sein, wenn es danach geht, ich habe natürlich gelernt, aus dem Koffer zu leben und es mir überall gemütlich zu machen, bestenfalls. Das sollte Kernkompetenz sein, wenn man viel auf Tour ist. Mhm. Aber ansonsten ist zu Hause da, wo ich nicht die ganze Zeit erzählen muss oder sowas, also wo Leute akzeptieren, wenn ich auch mal die Fresse halte. Da, wo
gibt's
ich
das überhaupt?
Selten, aber ja. da wo ich wirklich das Gefühl habe, mich einfach zurückzulehnen und einfach nur zu sein, ohne dass Leute mich angucken mit einer Erwartungshaltung, so mit so einem sei doch mal entertaining oder so. Also zu Hause ist da, wo meine Kinder und meine Frau sind, zu Hause ist da, wo meine Mama wohnt, wenn ich sie in den Büren besuche, zu Hause ist da, wo Freundinnen und Freunde sind, zu Hause ist aber auch da, wo die Band ist. Also ich habe viele Zuhauses, da wo ich mich wirklich, da wo ich so sein kann, wie ich eigentlich tendenziell immer bin, nur wo nicht die ganze Zeit Leute drauf gucken. Mhm. Da bin ich zu Hause. Ja.
Du bist stark tätowiert.
Jo.
Wenn, zwei Fragen dazu.
Ja.
Wenn ich dir ein Tattoo wegnehmen könnte, weil du es nicht so geil findest, welches wäre das?
Ich glaube, am ehesten käme ich klar damit, dass du mir, ich habe hier hinten auf dem Rücken so einen Jugendstil-Engel tätowiert. Ich habe ganz viele Jugendstil-Tätowierungen. Okay. Das sind alles Bilder von Alfons Mucha, die ich so auf meinem Körper trage. Oder sagen wir das Gros von den ganzen Sachen. Das ist auch Bad Religion, so der Maiskolben von Against the Grain ist hier und so. Hier steht True Faith, The New Order Song und so weiter und so fort. Aber vieles ist Alfons Mucha. Und ich habe hinten auf dem Rücken so eine Art Puttel, wenn du so willst. Also die klassischen Engel, diese kindlichen Engel,
ja,
mit Flügeln und so weiter. Ich fand das damals total super, weil ich das so mochte, dass das so über die Schultern geht. Heutzutage, weil der ganze Rücken bei mir ansonsten noch frei ist, denke ich die ganze Zeit drüber nach, ob ich sowas irgendwie mal wie so ein größeres Bild mir auf den Rücken tätowieren lasse und das dann quasi so Cover-up würde halt so. Aber ich habe möglicherweise keine Jugendsünden.
Und andersrum, wenn du nur noch eins behalten dürftest, welches wäre das?
Kann ich dir ganz einfach sagen, das wäre das hier. Ich halte es mir hier gerade in die Kamera. Jetzt könnt ihr das halt nur sehen und nicht der Rest der Welt. Also ich finde das, also dieses Gamer-Herz hier finde ich auch sehr gut. Das ist einfach das, so ein 8-Bit-Herz aus dem Spiel Legend of Zelda. Das ist halt meine Gamer-Hand. Wäre aber zu verschmerzen. Was nicht zu verschmerzen ist, ist das hier. Ich sehe das vielleicht, das ist so ein
Ja.
Strichmännchen. Das hat die
Sieht nach
Matti,
Kinderzeichnung
ja
aus.
genau, das ist eine Zeichnung, die meine Tochter mir gemacht hat. Und das, was man vielleicht jetzt gerade sehen kann, also es ist einfach, ich habe ihr gesagt, mal mal einen Punker. Und dann ist sie losgegangen und hat einen Punker gemalt, also der hat auch so stilisiert, so ein Iro, und der hat auch ein Mikro in der Hand, soll es zumindest sein.
Pisst der eigentlich gerade?
Ja, genau. Und jetzt, dann ist sie, pass auf, das war die einzige Vorgabe, mal mal ein Punker oder irgendwie sowas. Und dann ist sie in ihr Zimmer gegangen und ist wiedergekommen und der hat halt eine gelbe Urinspur, die halt wirklich einfach so runterläuft. Und das hat sie mir gegeben und hat gesagt, der pisst ins Publikum. Und da habe ich gesagt, alles klar, das lasse ich mir jetzt sofort tätowieren.
Okay.
Und steht da drüber PMA
Genau,
oder?
PMA, genau. Ja, das weil, also auch da, das mag Klischee-Reiterei sein oder sowas, aber das erinnert mich wirklich, PMA erinnert mich wirklich im Oldschool-Sinne daran, so Mental Health Issues und das Leben doch auch positiv anzugehen, in egal welcher Lebenslage. Und das fand ich sinnstiftend, dass das über so einer leichtsinnigen kindlichen Zeichnung halt zu finden ist, auf die ich halt eigentlich immer gucke, wenn ich runtergucke auf meine linke Hand, weil ich ne, diese Zeichnung quasi nie komplett mit meinem Pullover irgendwie abdecke oder sowas. Ja.
Bist du eigentlich ein eitler Mensch?
Glaube, meine Frau würde sagen, ja. Und
Und
wahrscheinlich hat sie
was
recht.
willst du sagen?
Wahrscheinlich hat sie recht. So und so. Ich bin auch ein ziemlicher Bauer, also ehrlicherweise und ganz oft, also Josse zurückgekoppelt, Alter, du isst mit offenem Mund oder sowas halt, weißt du? Also es gibt so gewisse Ibbenbürener Attitüde, die bleibt halt, glaube ich, einfach so drin und die ist halt auch nicht cool oder wie auch immer. Aber ja, ich achte schon auf mein Äußeres auf jeden Fall. Das hat das. In aller Kürze, ich bin früher ein dickes Kind gewesen, also echt ein dickes Kind. So, und bin auch in der Schule, in der Grundschule, echt gehänselt worden dafür. Und ich habe irgendwann wirklich von jetzt auf gleich super viel abgenommen und habe mich tendenziell viel, viel besser gefühlt danach, weil diese Hänselei halt aufhörte. Und ich glaube, das hat so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, dass ich halt doch schon sehr darauf achte, wie ich wirke, wie ich mich kleide und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, ja, ich bin ein eitler Mensch, aber ich weiß halt auch genauso, dass zu Punk und Punkshows gehört, sich sauig zu machen und auch damit habe ich überhaupt kein Problem.
Was ist im Hause? Ich weiß gar nicht, nee, deine habt ihr, ihr seid verheiratet, habt ihr die gleichen Nachnamen?
Also, die Marielle hat schon ihren Nachnamen Trippke behalten, aber
Okay.
Trippke Knollmann steht dann quasi so auf dem Klingelschild und so weiter und so fort.
Okay,
Und
weil in eurem, in euren vier Wänden, was ist da, was gibt es da so Konsensbands?
Rancid.
Inklusive auch für die Kinder? Die müssen mitmachen.
Ich habe denen eben gerade Time Bomb vorgespielt, als wir in der
Kann
Badewanne
man nichts
waren
gegen
und die sind
sagen.
abgegangen. Also fanden sie
Okay.
gut. So. Ach, ansonsten, ja, nee, ich meine, die Kids. Wenn es halt ein bisschen groovt, dann sind die erstmal dabei.
Okay.
So, ne? Aber nee, ich glaube, so die Konsensband von Mariella und mir wäre, glaube ich, Rancid. Ja.
Ich auch noch nie gesehen, übrigens.
Wir haben das, also ich habe es auch viel zu selten bis jetzt gesehen, aber wir haben echt das Glück gehabt, dass wir an ganz merkwürdigen, sehr denkwürdigen Punkten in unserer Bandlaufbahn mit Rancid gespielt haben zusammen. Wir haben das erste Mal mit Rancid gespielt in Tokio in der Makuhari-Messe vor
Okay.
20.000 durchdrehenden Japanerinnen und Japanern auf dem Punk Spring Festival 2008, was völlig irre war. Wir haben Rancid hier und da auch dann schon einfach so uns mal angeguckt. Auch Bizarre Festival 98 zum Beispiel waren sie halt dabei, was Killer war. Und zuletzt haben wir mit Rancid gespielt, auf dem Bermuda-Dreieck. Kein
Was ist
Witz.
das?
Das
Also,
ist
hey, das.
das Bermuda-Dreieck. Wir sind auf einer Fähre gewesen und haben mit Rancid auf einer Fähre über dem Bermuda-Dreieck gespielt. Kein Witz.
Mysteriös. Aber
Florin Molly.
ich dachte, da geht man dann verloren.
Ja, das hat bei uns nicht glücklicherweise nicht funktioniert. Flog and Molly haben die sogenannte Salty Dog Cruise am Start. Die geht immer in Miami oder Fort Lauderdale los und dann fahren die halt immer so um die Bahamas drumherum. Oder jetzt in diesem Jahr fahren die halt so nach Belize und so halt irgendwie. Mhm. 4 Tage lang Punkrock Cruise auf so einer großen Fähre mit 2000 irgendwas Zuschauern und dann so Rotationsprinzip mit 20 oder 30 Bands, so Bands Warp Tour auf dem Boot quasi, wenn es
so ist. Ja, gibt's ja viel auch im Metal-Genre und sowas alles.
Genau,
ne?
Genau. Und da
ist
haben
das,
wir.
Ist das geil?
So und so. Also geil ist es, also ja, also in der Tat so und so. Weil, also geil, das ist natürlich eine irre Zeit.
Also wahnsinnig viele Leute können da ja gar nicht mitfahren.
2000 Leute reicht ja, aber gut. Trotzdem schon für eine wahnsinnig gute Zeit. Und das ist halt wirklich so irre, wie du dir das vorstellst, weil du halt auf dieses Boot gehst und 4 Tage lang alle dauerbesoffen sind, weil sämtliche Alkoholiker an Bord zu jeder Zeit gratis sind. Die sind alle All-In-Clue. Es heißt, nur wenn du High-Class-Gin oder sowas trinken willst, zahlst du drauf. Ansonsten ist alles die ganze Zeit, jede Bar offen. Und das heißt, eigentlich skippen auch alle Leute irgendwie sowas wie das Abendessen und so und gehen halt direkt zur Bar oder das Frühstück auch und so. Dann fährt das Schiff fährt dann immer so abends um 5 los und dann ist von 5 bis nachts um 1 einfach Festival auf dieser Riesenfähre, wo dann ein paar Bands oben an Deck spielen.
Das klingt für mich wie die Hölle auf Erden.
ganz ehrlich, es ist wirklich eine gute Zeit, denn es endet immer dann damit, dass nach dem Headliner, der damals halt Rancid war und Flog and Molly, immer noch eine All-Star-Karaoke-Punkrock-Band spielt.
Da habe ich ein Fable für.
Und da dann irgendwann halt auch die ganzen anderen Bands immer so mit auf die Bühne springen. Nee, und so. Ja, ich habe dann das Suburban Home von The Descendants gespielt und die All-Star-Band, mit der ich das gespielt habe, war, und das ziehe man sich jetzt mal bitte in aller Ruhe rein, weil das werde ich irgendwann noch, da werde ich meinen Enkel noch mit auf den Sack gehen. Ich habe Suburban Home von The Descendants gespielt, zusammen mit dem Gitarristen von den Dickies, mit Steve Soto von den Adolescents, mit dem Trommler von, was ist der denn? Der macht Goldfinger und Stand-in-Trommel, der auch noch, glaube ich, bei Sum 41 und Greg Hudson von den Circle Jerks. Worüber reden wir denn hier?
Der hat so eine Karaoke-Band, ne, inzwischen.
Ja, genau. Das ist diese Band, genau. Und die haben so wechselnde Positionen auch und so. Damals war Steve Soto noch am Leben und so und da haben wir das halt so gemacht und so. Und ja, also das ist halt, also genau. Auf der guten Seite ist das halt mega geil. Und dann kommst du halt immer auf irgendwelchen Bahamas-Inseln an und besäufst dich da weiter. Soweit so okay. Also das einem Edger zu erzählen, ist natürlich scheiße jetzt, aber trotz allem. Auf der negativen Seite hat das natürlich am Ende des Tages, wenn man jetzt mal auf die nüchternen Fakten guckt, nichts mit Punk zu tun. Gar nichts. Das nennt sich halt Punkrock Salty Dog Cruise, aber ey, ohne Scheiß, das ist halt eine fucking Fähre, die halt CO2-Emissionen hat, bis der Arzt kommt. Auf dieser Fähre arbeiten, ich weiß nicht, wie viele 100 Kubanerinnen und Kubaner, die aber in der Tat, ich habe sie dann wirklich auch mal gefragt, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, ist das alles cool überhaupt? Und ich meine halt so, ey, mit euch am allerliebsten, mit Punkrockern am allerliebsten, weil ihr tippt uns wenigstens noch. Nächste Woche ist die Backstreet Boys Crew, das sind die ekligsten Leute, die du dir vorstellen kannst in Sachen Publikum.
Die Metal-Dudes sind schon auch total nett, tippe ich mal.
Ja, genau. Genau. Ja, und dementsprechend, es ist so und so. Es ist eigentlich nicht wirklich guten Gewissens 2023 noch zu machen, sagen wir so.
Du meintest ja gerade, das ist eigentlich nicht Punkrock. Was ist denn für dich Punkrock oder Punk?
Gute Frage.
Soll ich mich jetzt rausretten einfach mit folgendem Satz, wenn du Punk definierst, ist Punk tot?
Ist was dran, aber ist so einfach. Ist was dran, aber...
Man könnte das ja auch so dialektisch negativ definieren, ne? Man sagt, was es nicht ist.
Nee,
du sagst, das war nicht Punkrock eigentlich.
Nee, pass mal auf. Also es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Definitionen, die ich alle durchgehen lasse, was Punk ist. Und das ist ja eigentlich auch eine Kernkompetenz von Punk, dass Punk nichts muss, aber viel kann. So. Ich habe mich aber immer die Zeit meines Lebens auf der Posse-Punk-Seite gesehen. Also ich fand Fuck You Destroy immer zu einfach. Ich fand sich ein Anarchiezeichen auf den Rücken zu malen, immer zu einfach. Das war mir immer alles ein bisschen zu eindimensional gedacht. Ich habe den Gedanken verstanden dahinter und so weiter, aber das ist, wenn ich mir aussuchen darf, was Punk ist, oder wenn ich es zumindest on my own merits, oder wie man so schön sagt, also wenn ich das definieren darf für mich, dann hat mich am Punk immer interessiert, dieses Gefühl, dieses Unity-Gefühl, sich verlassen können auf andere Leute und mit kleinsten Mitteln Großes erreichen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das und Fragen an den richtigen Stellen zu stellen und vielleicht Antworten zu liefern, die Leute gar nicht erwartet haben, von denen, dass es die gibt. So. Das war immer meine Idee von Punk. Und am meisten wirklich, und das liegt, glaube ich, an der Sozialisation mit diesem Jugendkulturzentrum und so, dieses Gefühl, dass du nicht in die große Politik gehen musst, um politisch aktiv zu sein, dass du nicht ein Diplomat in fremden Ländern sein musst, um Gutes zu bewirken in dieser Welt, und all das mit dem, was dir am allermeisten Spaß macht und was dich ein ganzes Leben lang glauben lässt, dass nicht alles komplett scheiße ist. Das ist für mich Punk.
Ich würde erstmal so stehen lassen. Und tatsächlich würde ich es ja auch sagen, es hat ja irgendwie immer dann auch noch, kann man drehen und wenden, wie man will, ne, viel mit Kultur im Sinne von meistens ja Musik auch zu tun. So, ne? Also das ist ja das, wo ich sage, naja, also das andere kann ja auch in anderen, kann ja auch theoretisch, kann alles, was du gerade gesagt hast, ohne Musik stattfinden.
Ja, so, auf jeden Fall.
Also, und das können auch Leute in dem gleichen, mit der guten Intention genauso ohne Musik machen, aber mit Musik, dann hat es A nochmal eine andere, also auf der Hand liegend eine andere Emotionalität nochmal. Ne, weil es eben nicht nur so, vielleicht nicht so verkopft ist und auch andere Sachen anspricht. Und andererseits finde ich aber natürlich auch, also ich finde es total auch richtig, was du gesagt hast, ne, also Punk muss nichts, aber kann viel. Und gleichzeitig ist es natürlich einfach zu sagen, das ist Punk oder das ist nicht Punk, wenn es auf so einem ganz kleinen Level sind, so, ne? Und ich glaube, es gibt bestimmt einen Haufen Leute, die sagen, oh, Donuts haben für mich gar nichts mit Punk zu tun. Aber fair enough, erstens das so. Aber zweitens finde ich es, kommt ja, und auf so einem Level seid ihr ja, ob ihr das jetzt wolltet oder nicht, ist ja scheißegal, mit so einer Größe und einem Einfluss, den ihr ja de facto habt, auf ganz viele Leute, die Musik hören und so, ja auch so eine gewisse Verantwortung für irgendwie, ich mache jetzt nicht nur irgendeinen Scheiß und mache das nur für mich aus so einem Ego-Ding, das kann man ja als Punk auch machen, ne? Wie gesagt, muss nichts, ne? Aber diese Verantwortung für, ich weiß, dass ich irgendwie da ein paar 100.000, whatever, viele Leute erreiche, es kommen irgendwie echt Tausende von Leuten zu euren Konzerten, die ja nicht alle Punks sind im klassischen Sinne.
Nee, das stimmt.
Merkst du denn diese Verantwortung dafür?
Ja und nein. Also ich will auch gar nicht an den Punkt kommen, wo Punk so komisch missionarisch werden muss oder sowas. Das finde ich auch schon wieder, das ist also qua Definitionen oder wie sagt man so schön, das ist halt auch schon wieder Bullshit. Das muss es auch nicht sein. So, aber diese Möglichkeiten, die Punk bietet, finde ich halt so toll. Also ernsthaft, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich finde das so toll. Weißt du, dass wir innerhalb von kürzester Zeit 6.000 Leute mobilisieren können, die sich auf den Prinzipalmarkt in Münster stellen und gegen den AfD Neujahrsempfang halt sich bei Minusgraden über Stunden zusammen solidarisieren für eine gute Sache. Finde ich geil. Ich finde es mega, mega geil, den All-Ages-Gedanken weiterzudenken. Und wenn auf unsere Shows, ne, wirklich dann auch mehrere tausend Leute kommen oder sowas, dann bringen die natürlich zum Teil
auch ihre Enkel mit.
Kids oder Enkelkinder mit. Und wir haben zum Teil wirklich echt auch, sagen wir, sowas wie Sechsjährige oder so im Publikum.
Klar.
Und jedes Mal, wenn das passiert, halte ich kurz das Konzert an und heiße die einmal kurz willkommen, frag mal eben ganz kurz, ey, wie alt bist du und so, und sage dann aber wirklich jedes Mal, und das mag sich auch wie eine Floskel anhören, ich meine das aber wirklich so, es ist unsere absolute Verantwortung, solchen Kids zu zeigen, dass eine gute Zeit bei Punkern ist und nicht bei fucking Nazis. Mhm. Weißt du? Dass denen mit 6 Jahren im Grunde genommen schon die tollste Zeit ihres Lebens zu geben, um denen ein Gefühl dafür zu geben, dass die gute Zeit bei den Good Guys ist. Mhm. So. Das, wenn man das, also wenn man so eine Art Gatekeeper-Band oder wie es auch immer nennen willst, sein darf. Also wenn wir das sein dürfen, was die Hosen und die Ärzte oder so für uns damals waren.
Auf einem bestimmten Level seid ihr es ja bestimmt. Also die Größe habt ihr ja, ist ja super.
Ja, ja, und da ist für mich wirklich die einzige, wenn es überhaupt einen Kulturauftrag gibt, dann ist es doch der. Dann ist es doch, den Kids zu zeigen, dass es Kram gibt, der Substanz hat und dich gut fühlen lässt. Und der abseits von Machismo, Misogynie und so weiter funktioniert und sich nicht wie die Axt im Walde, wie diese ganzen Proleten-Rapper von heutzutage, dieser ganze Gangster-Rap-Scheiß.
Die sind doch gar nicht mehr angesagt, Ingo.
Ja, wenn du wüsstest, also da ist, also da geht mehr, als du denken würdest, immer noch, leider.
Aber so ein Apache, der ist doch ganz cool eigentlich, oder nicht?
Das weiß ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Okay. Also ich weiß, dass der jetzt mit Udo Lindenberg eine Single hat auf Platz 1, aber ich kenne
ihn nicht ganz gut.
Ich kenne keinen einzigen Song von Apache oder was.
Was?
Es ist einfach.
Du aber, oder?
Nee, Rudi, ich kenne auch keinen einzigen Song. Nee,
was?
Ohne Scheiß, Jungs, ich bin glücklich mit dem, was meine Plattensammlung hat.
Du bist so ein Rentner musikalisch.
Ich bin totaler Opa.
Wieso die Leute, Opa, die früher Stones gehört haben und gesagt haben, da war noch echte Musik. So bist du.
Ja, das ist aber in der Rolle gefalle ich mir aber auch. Okay. Nee, ganz ehrlich, was ich einfach wirklich nur sagen will, ist, wenn Punk- oder Subkulturmusik das hinbekommt, eine Subkultur am Leben zu erhalten und quasi nachhaltig auch Kids zu interessieren dafür, weil ich weiß einfach, was der ganze Bums mit mir in frühen Jahren gemacht hat. Der hat dafür gesorgt, dass ich halt Musik machen darf bis jetzt. Der hat dafür gesorgt, dass ich Vegetarier geworden bin. Der hat dafür gesorgt, dass ich hinterfrage, wann ich manchmal selbst Leuten auf die Füße trete und was halt irgendwie so mein Sprech angeht und so weiter und so fort. Das macht de facto die Welt zu einem besseren Ort. So. Und das ist toll.
Du hast es jetzt ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, du bist Vegetarier. Bist du auch jemand, der sich so kritisch mit seinem Konsumverhalten auseinandersetzt? Also, oder hast du immer so Wünsche, noch mehr zu besitzen? Oder bist du eher jemand, der sich so ein bisschen zurückhält und denkt so, ich habe genug, ich brauche gar nichts?
Wahrscheinlich auch mal so. Also auch da gibt's natürlich immer noch Kram, den du optimieren könntest. Und wahrscheinlich auch da hast du dir irgendwann selbst was vorgelebt, was du halt irgendwann so verinnerlicht hast, dass du es einfach durchziehst und so. Kein Mensch muss Videospiele spielen. Also was hat das für einen nachhaltigen Wert? Das ist also im Grunde genommen nix. So, weißt du, ich fahre sau gerne Auto. Was für ein Bullshit. So, also auch da Emissionen und so weiter und so fort.
Was für ein Auto ist das? Muss das irgendwie auch was Cooles sein?
Nee, ich fahre immer so Karren, die so, also es sind immer Kombis, die ich fahre.
Mhm. Aus praktischen Gründen?
Genau, aus praktischen Gründen. Und ich mag es dann aber, wenn die zumindest auch sich in Anführungsstrichen sportlich fahren. Also
halt das denn? Ja, 300 PS aufwärts?
Nee, das jetzt nicht, nee. Aber die haben halt auch nicht, die haben nicht 90 PS, die haben halt eher so 180 PS oder so. Also so, ich mag es schnell zu fahren, aber nicht politisch schnell, so. Also ich mag es einfach schnell und komfortabel an Ziele zu kommen und viel Platz zu haben. Mhm. So. Und wenn es darum geht, Claude, ey, ganz ehrlich, ich bin definitiv nicht der Typ, der alles richtig macht. Absolut nicht. Aber Mist. Keine Ahnung. Wer ist das schon?
Setzt du dich eigentlich so alltäglich mit Nachrichten auseinander?
Ja.
Oder hältst du dich eher davon fern? Setz dich da
Nee, das mache ich schon, auf jeden Fall. Ich gucke wirklich, also eigentlich so mein erster Klick morgens ist irgendwie sowas wie mal bei spiegel.de oder irgendwie sowas, mal eben ganz kurz gucken, was ist gerade los und so weiter. Ich finde es auch ganz toll, dass ich abends so mit den Kids oder ganz besonders mit unserer Tochter halt irgendwie nochmal vor der Glotze sitzen kann. Denn es gibt ja wirklich auf Kika diese echt gut
Logo.
gemachten, genau, Logo, Kindernachrichten. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache, weil die bereiten tagesaktuelle Themen für Kids halt irgendwie nachvollziehbar auf. Und das ist auch eine Art Kulturauftrag und macht die Welt nachhaltig zu einem besseren Ort. So, ja.
Findest du denn auch, dass soziale Medien die Welt besser machen?
Das würde ich so per se nicht mit Ja beantworten wollen. Ich sehe das Gute daran, aber also vornehmlich denkst du halt einfach immer nur, das ist wie an einem Unfall vorbeifahren. So, also Social Media ist schon zum größten Teil echt eigentlich eher so wie so ein Unfall, bei dem man nicht weggucken kann. Aber auch das hat ja eigentlich letzten Endes, das ist natürlich auch nur meine Wahrnehmung. Und das ist ja auch nur die Bubble, also in der ich mich bewege, die gibt das und das halt wieder. Ich habe gar kein Recht, Allgemeingültigkeit einzufordern da. Ich kann halt einfach nur sagen, das Gros, was ich so sehe, ist halt eher Zeug, wo Menschen gerade Applaus gerne hätten und so. Und das kann ich auch verstehen, weil jeder Mensch braucht zwischendurch einfach einen Schulterklopfer so. Also, und wenn das bedeutet, dass du dein Essen fotografierst und Om Nom Nom drüber schreibst, wenn Leute dafür einen Daumen hoch machen, dann hast du es verdient, würde ich denken. Ich weiß es nicht genau. Ich denke immer so, dass wenn wir mit den Donuts jetzt zum Beispiel irgendwas Social Media mäßiges machen und wir machen doch schon einigermaßen viel, muss man sagen, dann sind das entweder völlige Gaga-Postings, die halt komplett aus dem Zusammenhang gegriffen sind, um alles ad absurdum zu führen, und alles andere ist halt entweder Content, der mit Tourdaten hat, oder aber wirklich echt auch einfach Dinge, die uns wichtig erscheinen, die hoffentlich diese Welt irgendwie bereichern um ein gutes Statement oder so. Ja.
Jetzt gab es neulich so ein, gar nicht so lange her, im Zuge zur Interviews zur neuen Platte, so ein Ding, was plötzlich total rumging. Ingo Kneumann hält die Menschheit für strunzdumm. Und wir haben tatsächlich so, das ist mir gerade nochmal eingefallen, ich habe es noch irgendwo gehört, dass du darüber gesprochen hast, weil es wirklich dann irgendwie, es war so ein DPA-Ding, das war wirklich dann in der Frankfurter Rundschau und was ich mir denke, irgendwie so, okay, haben die auch nichts Besseres zu berichten, so, ne? Aber whatever. Aber tatsächlich ist ja dieses Thema Zukunft, und gerade als jemand, der sich dazu entschieden hat, zwei Kinder in die Welt zu setzen, schon eins, wo man sich fragt, wie lange und wie wird das überhaupt noch gut gehen mit der Menschheit auf diesem Planeten? So, und in diesem Interview sagst du, glaube ich, auch sowas, oder du wirst zitiert mit, warte ich, ich halte die Menschheit für strunzdumm. Ich glaube nicht, ich hatte nicht so eine große Halbwertszeit. Ich glaube nicht, dass wir ultra lange auf diesem Planeten sein werden, und vermute ich das auch ganz gut so für den Rest der Flora und Fauna. Gehe ich voll mit dir d'accord, aber das steht halt auch für mich, ne, der das eigentlich auch so sieht, krass im Gegensatz zu diesem, hier sind zwei Kinder, die hier noch ein bisschen länger als ich da sein müssen.
Und an
Wie
der Stelle
gehst du
ist
damit um?
nämlich, ja, an der Stelle ist das aber natürlich auch ein bisschen aus dem Kontext
Ah.
gegriffen, weil ich gefallen mir natürlich schon, muss ich ehrlicherweise sagen, ich hab das sehr abgefeiert, dass diese eine, ich halte die Menschheit für strunzdumm,
Man
dass ich
weiß es
das
ja auch
halt
nicht,
wirklich
ne, was so
nicht,
passiert.
so schön wirklich. Es war wirklich in irgendeiner Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendwie, ob's die Taz oder Faz oder wer auch immer, die haben das halt, oder Süddeutsche, die haben es halt wirklich einfach mit Pessimist der Woche betitelt. Finde ich richtig, richtig gut. Aber das war halt auch ein bisschen aus dem Kontext gegriffen, weil der Satz, den ich davor gesagt habe, eigentlich der kernwichtige Satz war nämlich, ich umgebe mich sehr gerne mit Menschen und ich liebe Menschen. Ich halte aber die Menschheit für strunzdumm.
Ja, und wie blickst du denn in die Zukunft? Wie glaubst du denn, wie leben denn deine Kinder in 50 Jahren?
Ich vermag es nicht zu sagen. Ich kann es nicht antizipieren. Ich kann nur hoffen und hoffe, dass das gut wird, weil ich denen das tollste Leben der Welt wünsche.
Logo.
Aber wenn ich mir reinziehe, und da kommen wir wieder zu dem zweiten Satz, den ich gesagt habe, wie strunzdumm die Menschheit ist und wie sämtliche Fehler einfach immer nur noch mal copy and paste mäßig in andere Situationen entlassen werden, wie oft Geschichte nicht neu, sondern abgeschrieben wird, inklusive aller grammatikalischen Fehler, jetzt mal blöd gesprochen. Also ich wünsche mir so sehr, dass das funktioniert, weil es nur diesen einen Planeten gibt und auch nur diese eine Chance. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass Leute halt irgendwie so ein bisschen mehr Demut dieser ganzen Sache gegenüber halt hier haben, weil das ist eine ganz delikate Angelegenheit. Aber ich bin ehrlicherweise not sold on the idea, dass das lange gut geht, ehrlicherweise. Also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ne, und na klar, du hängst das an der richtigen Sache auf. Ich habe zwei Kinder. Ich habe mich natürlich aktiv entschieden, mit meiner Frau zusammen diese Kinder in die Welt zu setzen. Aber ich war ganz lange jemand, der gesagt hat, boah, kannst in diese Welt keine Menschen entlassen und so. Aber ey, wenn nicht wir, wer denn dann? Das kann ja, du kannst den Planet doch nicht den Trotteln überlassen. Du kannst doch nicht den Arschgeigen den Planeten überlassen, den Leuten, die faktisch an der Dekonstruktion arbeiten. Das will ich so nicht aufgeben. Und nein, ich habe nicht die Kinder in die Welt gesetzt, um die in einen Kampf für die gute Sache zu führen. Aber ich möchte denen gerne Rüstzeug mitgeben dafür, dass ein Zusammenleben möglichst harmonisch funktionieren kann. Und wenn das keiner macht mit diesem Hintergedanken oder auch mit der Intention, seine Kinder erzieht, wer soll es denn dann machen? Dann haben wir überhaupt gar keine Chance. Dann das fängt doch bei jedem Einzelnen an. Das ist I'm starting with the man. In the mirror. Also Michael Jackson war nicht komplett schlecht, also an der Stelle hat er recht. Nee, aber ist, ne, also auf unserem neuen Album, Heute ist ein guter Tag, ist ein Song namens Kometen drauf und der hat eigentlich genau dieses Thema, wo es mir drum geht, dass eigentlich ein Warnschuss aus dem Weltall ganz gut wäre. Also stell dir wirklich vor, es käme jetzt sowas wie ein Komet auf die Welt zu. Also auf die Erde zu gerast und alle würden gleichermaßen sagen, okay, that's it, das überlebt hier keiner, schönen Gruß, viel Spaß an den letzten Tagen und so weiter. Und dann würde aber aus irgendeinem Grund sich dann doch nochmal diese Trajectory ändern und er würde dann doch an der Erde vorbeischlittern. Ich glaube, sowas bräuchte es, also so ein Warnschuss aus dem Weltall, der allen Leuten so ein bisschen Demut und Zusammenhalt mal einfach mit einem Arschtritt mitgibt. Damit man sich einfach mal der eigenen Endlichkeit bewusst ist und wie delikat der ganze Bums hier ist. Das würde ich mir wünschen.
Schauen wir mal.
Ja. Was ich jetzt noch ganz interessant finde, ist ein bisschen Themenbruch. Was kommt bei euch so auf den Tisch und was ist so dein absolutes Lieblingsgericht?
Ich weiß es.
Bin gespannt.
Du bist so ein, auf jeden Fall natürlich so ein bodenständiger Typ.
Ja.
So ein Bauer. Du bist auf jeden Fall sowas wie irgendwas mit Kartoffeln, hoffe ich. Entweder Kartoffelbrei oder Kartoffelsalat und Würstchen.
Du wärst verwundert. Kartoffeln sind nicht mein...
Was? Kartoffeln sind ja wohl das Geiste.
Nee. Okay, ich würde immer Reis vorziehen und Pasta sowieso. Ja, Pasta geht halt immer. Also sind wir ganz es ist so einfach.
Ja, ja, ich weiß. Aber Reis über Kartoffeln, das ist schon das ist eine steile These.
Auf jeden Fall ist Reis über Kartoffeln anzusiedeln.
Also ich liebe Kartoffeln.
Du kannst auch an Kartoffeln alles machen.
Ja, Pommes. Also
Kroketten. Chips, ja, Kroketten, Kartoffelsalat. Du kannst Ofenkartoffeln machen. Du kannst Kartoffelbrei machen. Du kannst Salzkartoffeln machen.
Ja, pass auf. Aber keiner macht
Reis.
Keiner macht Milchkartoffeln. Und an der Stelle kommen wir nämlich an den Punkt an, den du gefragt hast.
Milchreis.
Mein Lieblingsessen ist Milchreis.
Mit Zucker und Zimt.
Ich liebe Milchreis. Zucker ich lasse für Milchreis... Es geht in jedweder Konstellation. Lass nur Bananen raus, weil ich hasse Bananen. Dann kommen wir ins Game.
Vielleicht, aber das heißt, ich finde Milchkartoffeln gar keine schlechte Idee. Vielleicht kann man das mal einführen. Milchkartoffeln mit Zucker und Zimt.
Wenn es schon keine Highscore-Reunion gibt, dann möchte ich
okay, ich mache Milchkartoffeln mit Zucker und Zimt, dann lasse ich wissen, wie das war.
Ja. Aber könntest du so jeden Tag Milchreis essen, weil du es ja so gerne magst? Und hast du das auch in deiner Catering-Liste drin, sozusagen als Anforderung auf Tour? Mach mir mal Milchreis?
Nee.
Schreibst du da irgendwas rein? Vegetarisch.
Wir haben so einen ultra biederen Rider, also wirklich nichts mit sowas wie, ich hätte gern Gummibärchen und die alle nach Farben sortiert oder so ein Bullshit. Das ist, also nee, bei uns steht halt einfach, wir haben eine Tour-Entourage von, sagen wir insgesamt dann bei einer großen Tour, 14, 15 Leuten oder sowas, von denen sind 9 Vegetarier und die kriegen aber eigentlich alle vegan. Mhm. Also wir sagen eigentlich immer, wenn Vegetarian ist, dann wäre uns die Vegan Choice lieber. Mhm. So, dann steht halt da drauf, guten Tag, wir hätten gerne Bier, möglichst viel, bestenfalls jetzt nicht unbedingt Oettinger oder irgendwie sowas, aber es muss jetzt auch kein fancy High-Class-Bier aus Hollywood eingeflogen sein oder sowas halt irgendwie. Wenn wir nach der Show halt irgendwie sowas wie, keine Ahnung, ein paar Snacks für den Bus kriegen können oder Pizza oder ein paar Stücke Pizza oder so, ist gut. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Also es ist halt alles wirklich sehr, sehr easy halt einfach so. Ich finde das auch immer so bescheuert. Also wenn dann da so Bands so ganz genau auf den Rider pochen, das fand ich damals schon scheiße.
Machen das wirklich Leute? Sagen hier, Moment mal, das ist falsche Mineralwasser, was soll das?
Ja, also ne, die meisten sind natürlich ganz besonders. So Punker und so sind natürlich schon pflegeleichter oder sowas, aber du hörst natürlich... Du kriegst
auch andere mit auf Festivals und so, ne?
Ja, ja, ich sag, also bestes Beispiel, was ich jetzt wirklich schon mehrmals gehört habe, ist das halt, und das ist wirklich keine Spinne in der Yucca-Palme allem Anschein nach, dass Nena zum Beispiel nur ein Mineralwasser trinkt, welches irgendwie bei Vollmond abgefüllt ist. So ein komisches Esoterik-Mineralwasser. Ich weiß nicht ganz genau. Das muss es sein, sonst läuft hier gar nichts. So, weißt du? Und da
ist immer noch halt, so traurig. Ich finde die immer noch eigentlich so super, aber es geht nicht mehr.
Nee, ganz ehrlich, es geht wirklich nicht mehr. Nee. Also ich habe da schon so viele Stories gehört, ich fand die früher auch ganz toll und ich habe heutzutage also nicht mehr viele gute Worte übrig, ganz ehrlich sagen. Nee.
Das tut mir immer noch ein bisschen weh.
Ja, ist wirklich so, aber nun.
Eine Frage noch, bevor wir zur letzten Frage kommen. Was war der größte Verlust und was die größte Errungenschaft in deinem Leben?
Der größte Verlust wird mein Papa gewesen sein, würde ich jetzt mal so ad hoc irgendwie sagen. Also weil ich denke gar nicht so sehr in so Kategorien, wo mir irgendwie sowas wie irgendwie ein Wertgegenstand oder sowas verloren gegangen ist, weil das ist alles Bullshit. Letzte Hemd hat keine Taschen oder wie heißt es immer so schön, das ist dann eh egal. So, ich finde es immer schade, wenn Freundschaften zu Bruch gehen, so sowas, so im Nachgang. In dem Moment hat es natürlich so seine Gründe und so. Und ja, wenn Leute sterben, ist das halt immer scheiße. Da muss man halt nichts beschönigen, das ist immer Kacke. Bei Papa hat es ganz besonders wehgetan, aber auch kann auch da jedem, der trauert, nur sagen, das kriegt man irgendwie alles hin. Also Zeit heilt keine Wunden, aber man kriegt einfach eine bessere Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Anderen Blick drauf zu haben, in die richtige Richtung zu trauern, so. Was ist das Schönste, was ich jemals gewonnen habe? Ja, dann auch da, also es ist so einfach, wie es schwierig ist das, oder nee, es ist ganz klar, also die beiden Kinder, die wir in die Welt gesetzt haben, sind das Tollste, was jemals passiert sind, ganz ehrlich. Also auch da, ne, letzte Hemd hat keine Taschen, was soll ich mir irgendwelche Dinge an die Wand hängen? Der einzige nachhaltige Fußabdruck, den du hinterlässt, sind halt deine Kinder. Und schönerweise habe ich eine ganz tolle Band, mit der ich Musik machen darf, die vielleicht einige Leute für ein paar Jahre hören oder so. Ja. Freundschaften, Familie sind das Wichtigste. Und das ist wahrscheinlich die hippieste Art und Weise, einen Podcast wie Punk am Ende dran zu geben. Aber es ist doch so wahr. Es ist wirklich wahr.
Wir haben noch eine allerletzte Frage, Ingo. Ja. So unsere Standardabschlussfrage. Was würde dein 12-jähriges Ich denken, wenn er den Ingo von heute treffen würde?
Alter, was ist denn das für eine Brille?
Und sonst so?
Mein zwölfjähriges Ich hatte damals eine ganz merkwürdige Vorstellung von der Art und Weise, wie so ein Leben verläuft. Mein zwölfjähriges Ich habe da neulich noch mal mit ein paar Kumpels drüber gesprochen, die ich auch schon jetzt wirklich, seitdem ich 12 bin, ungefähr kenne. Mein zwölfjähriges Ich hatte damals die ganz, ganz, ganz klare Vorstellung davon, dass ich spätestens mit, ziehst du rein, mit 20 Jahren 3 Kinder haben würde oder so.
Halleluja.
Und einen festen Job und halt irgendwo ein Haus bauen würde. Also völliger
Aber du warst, wir recallen nochmal, du warst schon noch beim Hosenkonzert und so, ne?
Ja, natürlich. Ja, ja. Aber ich war trotzdem so in diesem Mindset, dass man mit 18 ist man ja erwachsen. Dann muss man ja Erwachsenen-Stuff tun. Und das ist halt, also ich glaube, mein zwölfjähriges Ich wäre, wenn er mich heutzutage treffen würde, der wäre wahrscheinlich schockiert darüber, was für ein Kind ich bin. Glaub, das ist es so. Ich glaube, der wird eher nur schockiert darüber, dass der nicht dieser komische Bausparvertrag-Typ geworden ist, von dem er gedacht hat, dass man das sein muss, ab da, wo man erwachsen ist. Und was
klingt
und
aber ab wann ist man überhaupt klingt erwachsen? Klingt da positiv schockiert.
Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich mit 12 hätte das noch nicht so richtig gutieren können.
Okay, dann machen wir 15.
Ja, der hätte abgehighfived. Der hätte gesagt, ich glaube, der ab 15, der hätte gesagt, ganz gut, dass du nicht komplett geschluckt worden bist.
So. Das ist das Schlusswort, was ich wollte. Vielen Dank, Ingo.
Ey, das war ein wahnsinnig gutes Gespräch. Danke euch. Das war richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank.